So, ihr Lieben, ihr kennt das Spiel. Wir sind zurück mit einer neuen Folge der Fahrernoten zu allen 22 Fahrern und zwar bezüglich des großen Preises von Barcelona. Das war ja wirklich ein spektakuläres Rennen. Wir haben viel, viel aufzuarbeiten. Schön, dass wir da traditionell auch viel Platz haben in dieser Folge. Dementsprechend Zeit dabei und denkt dran, also wir bewerten alle 22 Fahrer nach der eigentlichen Leistung, nicht nach Position. Das wäre witzlos. Deswegen gibt es vielleicht die eine oder andere Überraschung dieses Mal. Ich habe schon mal reingelunzt, was Dave und ich sind nicht immer einig. Das ist eigentlich gut, ja. Gibt auf jeden Fall Gesprächsstoff. Und in der Mitte spielen wir natürlich wie immer eine Runde im Kreis Fragen. Da könnt ihr auch sehr gerne mitraten. Wir haben wieder eine schöne Formel-1-Frage. Eine von mir an Dave und eine andersrum. Und dann schauen wir mal, wer was weiß. Ich glaube, es steht weiterhin Kopf an Kopf. Ich glaube, momentan 5-5. Deswegen lasst uns keine Zeit verlieren. Und
4-4.
4-4, okay. Los so geht's.
Auf geht's.
Und wir starten durch mit natürlich Aston Martin. Die haben keinen einzigen Punkt auf der Habenseite.
Cadillac.
Cadillac, ja, Aston sehr gut.
Martin okay, hat da, einen Punkt.
Ich bin irgendwie so drin gewesen, dass Aston Martin nichts zusammengestipsen hat. In der Saison ist natürlich Cadillac, sorry. Und da heißt die Fahrerpaarung Perez und Bottas. Perez in der Quali 19. im Rennen 14. Klingt erstmal gut, ist aber faktisch letzte Woche so viele Leute ausgeschieden sind. Es war ein DNF-Festival dieses Mal in Barcelona und Valtteri Bottas 20. in der Quali und dann im Rennen ausgeschieden, relativ frühzeitig. Dave, was gibt es den beiden Kameraden?
Die beiden Kameraden, die kriegen von mir einmal 7 Punkte für Sergio Perez, habe ich da stehen, und ein bisschen schlechtere 5 für Valtteri Bottas. Ja, warum, wieso, weshalb? Cadillac geht natürlich nicht viel zusammen, wenn die Aston Martin nicht mitfahren und die sind da beide im Rennen dann ausgeschieden. Dann bleiben in der Regel dann die letzten Plätze übrig. Auf dem letzten wirklich gewerteten, sauber gewerteten Platz ist Sergio Perez dann auch ins Ziel gekommen. Ja, das ist ganz normal und erwartbar in so einem Cadillac, dass er sich auf 19 qualifiziert hat. Das war da schon ein bisschen besser. Beide Cadillac waren rund eine Sekunde vor den Aston Martins auf dieser Referenzstrecke. Wir können es nicht oft genug wiederholen. Also bittere Klatsche für Aston Martin, über die sprechen wir dann gleich noch. Aber kleiner Hoffnungsschimmer für Cadillac, ja. Also sie setzen sich da offensichtlich ganz gut ab von Aston Martin und robben sich so langsam an das hintere Ende des Mittelfelds ran. Es geht voran, es ist aber noch ein weiter Weg. Sergio Perez hat seine Sache gut gemacht, keine groben Fehler, ja. Was soll man da sagen, ja? War ein gutes, solides Wochenende von ihm. Bei Valtteri Bottas sieht es natürlich ein bisschen anders aus, aber auch nicht viel. Der war relativ nah dran an Perez im Qualifying. Das hat mir gut gefallen. Das waren, glaube ich, um die 2/10 Abstand. Das ist immer noch zu viel, aber das ist schon weniger, als es vereinzelt in den letzten Grand Prix war. Also auch da zeigt die Trendkurve, glaube ich, nach oben. Er konnte im Rennen dann nicht viel zeigen. Ja, das war, ich glaube, was war es denn? War es ein Bremsdefekt? Irgendwas war auf jeden Fall bei Bottas. Er ist in Runde 15 schon ausgerollt. Ja. Dann konnte nicht wirklich viel zeigen im Rennen, aber sind wir mal ehrlich, er hätte sich bestenfalls mit Perez dann da bekämpft und hätte wahrscheinlich das Nachsehen gehabt, so wie da die Hackordnung aktuell aussieht, teamintern. Also mittelmäßiges Wochenende von Bottas, gute Leistung von Perez. Ich glaube, wir sind uns in diesem Punkt einig, oder?
Ja, ich gebe tatsächlich auch Perez 7 und Bottas 5. Man muss eigentlich eher auf das Auto oder die technischen Probleme schauen bei Cadillac natürlich. Bottas sieht jetzt das ganze Jahr schon schlechter aus als Perez, muss man auf jeden Fall festhalten. Perez macht seine Sache auch gut, kann natürlich jetzt nicht besonders scheinen in dem Auto. Es ist ja auch so, dass er ist faktisch Letzter geworden, hat dann zwischendrin auch ganz sehenswert dann mit Alonso gekämpft, kommen wir gleich auch noch dazu. Eigentlich das einzige Highlight bei Aston Martin, muss man sagen, an dem Wochenende. Zeigt auch wieder, dass Alonso einiges raushauen kann im Rennen aus dieser Shortkarre. Man muss es einfach mal so eindeutig sagen.
Hat er ja selber auch gesagt.
Ja, also er nimmt da auch kein Blatt vom Mund. Und ja. Randnotiz, es gibt schon erste Gerüchte, dass er nächstes Jahr zu Alpine wechseln soll und Flavio Briatore mit ihm Kontakt aufgenommen hat, zumindest schreiben das spanische Medien. Schauen wir mal, was da noch im Laufe der Silly Season so alles auf uns zukommt. Aber worauf ich hinaus will, Cadillac, die Bremsen sind echt ein Problem und auch teilweise sowas da am Zerbröseln ist außerhalb der Bremsen. Also bei Perez war es ja, glaube ich, ne, die Achse in Kanada, genau. Also das so aus dem Nichts einfach gebrochen. Ja, es ist nicht so von Vorteil, vor allem wenn man wie Barcelona oder Kanada Strecken hat mit sehr langen Geraden oder auch sehr schnellen Kurven. Das ist alles andere als schön. brandgefährlich und tatsächlich auch die Bremsen jetzt in vielen, vielen Sessions, nicht nur in Rennwochenenden, sondern in vielen Sessions tatsächlich ein Problem. Bottas ist ja auch schon, ich weiß gar nicht mehr, ob es, ich glaube, im dritten freien Training war es, glaube ich, ist er rausgeflogen, auch mit Bremsproblemen, hat dann sich noch irgendwie mehr oder weniger ins Kiesbett rollen lassen. Das hätte auch übel ausgehen können. Also alles überhaupt nicht schön, muss Cadillac auf jeden Fall in den Griff bekommen. Und das kleinste Problem momentan ist natürlich die Pace. Sind natürlich weit hinter dem Feld. Wenn es Aston Martin nicht so verbockt hätte diese Saison, dann wären sie auch mit Abstand Letzter. Aber ja, da gibt es eben noch Aston Martin. Zum Glück kann man einerseits sagen für Cadillac und andererseits muss man natürlich festhalten, Perez dann 3 Runden Rückstand gehabt, ja, auf den ersten in Person von Lewis Hamilton und davor dann auf Platz 13 war dann Esteban Ocon, der hatte 2 Runden Rückstand. Also ist schon eine ganze Ecke dahinter, aber die arbeiten und ja, sind ja auch nicht zuletzt deswegen geholt worden, die beiden Routiniers, Perez und Bottas.
So
und wir springen zu einem anderen Routinier mit Aston Martin und Fernando Alonso. Der hat mehr vom Rennen gehabt auf jeden Fall als ein Lance Stroll. Der musste ja sehr früh raus. Alonso dann relativ spät. Also war auch wieder mal kein gutes Wochenende. Immerhin, und ich habe es falsch gesagt am Anfang, ein Pünktchen haben sie auf dem Konto. Das ist mehr, als man erwarten konnte. Ja, Alonso 22. und letzter. Und für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ein epischer Tag für Lance Stroll. Er hat zwar nur Platz 21 geholt, aber er hat um einen Hauch, ja, ich glaube, es war 0,063, irgendwie so. Also 63 Tausendstel war er vor Alonso und da hat er sich vielleicht dann doch nochmal irgendwie eine Flasche Champagner aufgemacht, denn alles, was momentan falsch läuft, da kann man sich schon mal irgendwie freuen, wenn man den Alonso, einen zweifachen Weltmeister und weiterhin sicherlich einen der besten Fahrer im Grid mal im Qualifying schlägt. Das sollte er öfters machen. Kann man schon auch sagen, ja, aber es ist immer noch Alonso, von daher. Also, wie gesagt, 22 Alonso, 21 Stroll, beide ausgeschieden, einer früh, einer spät im Rennen, war nix und Punkte dementsprechend, was gibt's dir?
Ja, Alonso kriegt von mir 5 Punkte und bei Stroll habe ich tatsächlich von der Wertung abgesehen, er ist so früh im Rennen ausgeschieden, da können wir keine wirkliche Aussage treffen, dass er jetzt da einen Hauch vor Alonso im Qualifying war, ja gut. Letzte Startreihe trotzdem, das sagt noch nicht viel aus. Ich hätte schon gerne mehr gesehen, um da ein Urteil fällen zu können. Bin mir auch ziemlich sicher, er hat keine Flasche Champagner aufgemacht. Das ist jetzt kein Grund zum Feiern, wenn man Vorletzter wird, auch wenn man da einen Alonso ganz knapp schlägt. Das ist ihm ja schon mehrfach gelungen, ist aber eine ganze, ganze Weile her. Wie viel waren es? 41, 42 Rennen, da in Folge einfach gebügelt wurde vom Altmeister. Immerhin bei Alonsos Heimrennen hat er ihm ausgerechnet dann da ein Schnippchen geschlagen, aber naja. Und Alonso, du siehst es tatsächlich anders, so viel kann ich vorwegnehmen, aber ich fand das Wochenende insgesamt auch durchwachsen. Das Auto gibt wahrscheinlich nicht mehr her. Trotzdem, dass er dann eben gegen Stroll verloren hat, ausgerechnet zu Hause und dann so knapp ist, trotzdem bitter irgendwie für Alonso, ne? Und klar, im Rennen konnte er sich ein bisschen mit Sergio Perez kappeln, da hast du schon recht, aber trotzdem, das ist auch nicht sein Anspruch, das ist nicht der Anspruch von Aston Martin. Die schlimmste Nachricht kommt aber jetzt. Ich habe vorhin erst gelesen, ganz aktuelle News. Pedro de la Rosa, der ist ja, Teambotschafter. Er ist da als ehemaliger Pilot und Aushängeschild irgendwie angestellt und kommuniziert oft mit den Medien. Der hat gesagt, dass das groß angekündigte und mit vielen Hoffnungen verbundene Upgrade bei Aston Martin wahrscheinlich doch nicht vor der Sommerpause kommt. Das wird wohl irgendwie August, also vielleicht vor, vielleicht knapp nach der Sommerpause. Also auch da sind sie wieder spät dran. Ich bin gespannt, wie lange sich Alonso das gefallen lässt. Die Gerüchte um Alpine, hast du schon gesagt, könnt ihr mir schon vorstellen, dass er da einmal mehr die Nase voll hat und dann, ich glaube, es wäre der 4. Stint bei Team Enstone, wenn er wirklich zu Alpine ginge. Aber dann kannst du davon ausgehen, dann baut Alpine nächstes Jahr eine totale Gurke und es geht wieder rückwärts.
Gerade wo sie so schön
Alonso kann eine
ist ja fast schon ein verfluchter Fahrer, ne? Da würde ich mir jetzt fast, irgendwie also schon. Natürlich nicht ernst gemeint, aber da würde ich mir als Team schon Gedanken machen, ob ich den hole. Ne? Also so gut er auch ist. Nein, also schauen wir mal, ob es sich noch ein Jahr gibt. Ich denke mal, der wird sich, sofern er die Möglichkeit hat, das Team nochmal zu wechseln. Es ist ja auch nicht so, dass Alpine schlecht ausgestattet wäre. Und man darf ja nicht vergessen, er würde dann 1-2 Saisons wahrscheinlich nur noch fahren und dann wäre auch wieder Schluss. Dann muss er auch ein bisschen an die Zukunft denken. Dementsprechend, ist auf jeden Fall spannend. Ich gebe Alonso 7 Punkte. Ich habe es ein bisschen zuversichtlicher gesehen als du. Ich finde, er hat vor allem im Rennen halt dann wieder mal einiges rausgeholt, wenn man sich mal anschaut, dass die Cadillac dann doch eine Ecke schneller eigentlich sind. Es ist schon bemerkenswert, was er da noch irgendwie rausgekitzelt hat und dann sich mit Perez gekabbelt hat, der ja auch der schnellere von beiden Cadillac-Fahrern ist. Also war eine schöne Geschichte, gab auch zwischendrin auch mal schön Jubel tatsächlich. Also da waren die Fans sofort da und was ich auch ganz nett fand, Mike Krack, der weiß, dass das Team in der Schuld der Fans steht, hat gesagt, also es war ein schwieriges Wochenende. Beide Autos sind ausgeschieden. Übrigens, jetzt sag ich dazu, also das war das Getriebe bei Lance Stroll und falls ihr es nicht gewusst habt, die Batterie hat Probleme gemacht bei Fernando Alonso. Also ja, so war das. Und Mike Krack, der Chief Trackside Officer heißt er ja offiziell, hat gesagt, er möchte allen Aston Martin Fans, die gekommen sind, danken. Es war sehr schön, da das ganze Grün auf den Tribünen zu sehen. Und wir sind sehr dankbar für die Unterstützung und werden uns sehr, sehr viel Mühe geben, euch mehr Gründe zu geben, in Zukunft uns auch weiterhin anzufeuern. Also das ist auch mal eine schöne Aussage gewesen, aber man merkt auch schon, ne, so schön das formuliert hat, solche Sätze, die kommen einem nicht gerne über die Lippen. Natürlich in Richtung der Fans schon, um die zu beschwichtigen und denen zu zeigen, ihr bedeutet uns was, aber dass man es überhaupt sagen muss, ist natürlich ganz bitter und ja, das ist toll, wie auch du, werde ich aus der Wertung rausnehmen. Ihr kennt das Spiel, das wird dann sozusagen für ihn nicht gewertet. Das wird die Wertung also dementsprechend nicht negativ und nicht positiv beeinflussen. Ist halt einfach ein Rennen, wo wir nichts sagen konnten. Und jetzt gibt es einiges zu sagen. Wir kommen zu Audi, hier haben 2 Punkte und hätten Wahnsinn. So viel mehr Punkte wahrscheinlich schon haben können, wenn die Zuverlässigkeit besser funktionieren würde, wenn die Starts am Anfang der Saison besser funktioniert hätten, wenn die Strategie ab und zu mal ein bisschen durchdachter gewesen wäre. Also da ist noch einiges aufzuholen, aber eigentlich so auf dem Papier, vor allem in der Quali, sah es gar nicht so schlecht aus. Hülkenberg 9. in der Quali, im Rennen dann mit einem, kommen wir gleich dazu, absolut bizarren Zwischenfall dann ausgenockt worden, muss man einfach so sagen, das Auto. Und Bortoleto 12. in der Quali und 11. im Rennen. Also man möge sich vorstellen, wo Hülkenberg gelandet wäre. Ziemlich sicher in den Punkten, wenn er hätte machen können, wie er hätte machen wollen, ja. Und um es auch noch gleich abzufrischigen, ein Steinchen, habt ihr bestimmt schon mitbekommen, gab es auch eine ganz nette auf der einen oder anderen Formel-1-Seite 3D-Visualisierung, Steinchen aufgewirbelt und auf den sogenannten Kill-Switch gekommen. Das ist ein Schalter außen am Chassis, der das Auto komplett ausschaltet. Ja, also wenn dann mal eine Notsituation ist, dass da halt sozusagen auch nichts mehr unter Strom stehen kann und so weiter und so fort, ist halt schlecht, wenn man das im Rennen macht, dann funktioniert halt gar nichts mehr. Und also so ein Pech kann auch nur Hülkenberg haben und vielleicht noch ein oder zwei Fahrer im Feld. Also es ist bizarr. Aber deswegen ist es ja schön, dass wir die Fahrerleistung bewerten und nicht das Ergebnis, denn ich glaube, der Heik hat es wirklich gut gemacht, oder?
Der hat sehr gut gemacht sogar und sehr gut bedeutet bei uns in der Regel 8 Punkte, die kriegt er auch von mir. Gabi Bortoleto habe ich nicht viel schlechter gesehen an diesem Wochenende, er kriegt von mir 7. Und ja, du hast es schon gesagt, bei Nico Hülkenberg absolut ein bizarrer Vorfall, er war aber super dabei, ja, endlich mal ins Q3 gekommen, da war er schon ganz hyped auf, ich wiederhole mich gerne, auf der Referenzstrecke Barcelona, also das Auto geht gut, ja? Der Audi kann was,
ja.
Grundsätzlich, sie müssen es halt nur zusammen kriegen. Ja. Und ja, Pech war dabei, Zuverlässigkeit war dabei in diesem Jahr schon, auch strategische Fehler, schlechte Starts, all sowas muss man trotzdem natürlich hinkriegen, ja, wenn man damit Punkten belohnt werden will. Die anderen machen das halt meistens besser, deswegen hat Audi halt nur 2 Zähler bisher und die rühren auch noch wirklich vom allerersten Grand Prix, also da muss dringend was aufs Punktekonto, sonst wird das eine deprimierende Geschichte. Ich glaube, das haben sie nicht verdient, ja, und auch Nico Hülkenberg war natürlich nach dem Rennen dann komplett bedient. Er hatte aber soweit Glück im Unglück, ja, diese ganzen gewirbelten Kieselsteine, so rum, die waren, glaube ich, Ausgangskurve 12, glaube ich, ne? Da ist Liam Lawson vor ihm gefahren, der hat sich mit ihm dann eben duelliert und ja, der Liam Lawson kam eben ins Kiesbett und hat dann nicht nur einen Kieselstein, sondern eine ganze Scharade an Kieselsteinen aufgewirbelt und einer ist dann richtig durch die Nase gegangen, ne? Da gab es ein riesiges Loch am Audi. Möchte mir nicht ausmalen, was da passiert, wenn die mal ein bisschen höher aufgewirbelt werden Richtung Helm. Ich hoffe, die Helme können das ab.
Sollten das eigentlich schon abkönnen. Ja. Aber also früher gab es auch mal offene Helme, ne? Ich glaube, Helmut Marko hatte so einen.
Ja, der war nicht offen, aber das war natürlich alles nicht ganz so stabil wie heute. Ja.
Ja.
Glück im Unglück insofern, als dass es eben Ausgangskurve 12 war, sprich Kurve 13 ist die vorletzte Kurve. Nico Hülkenberg ist dann mehr oder weniger ohne Leistung sofort Richtung Box abgebogen, sonst hätte das sicher auch ein VSC gegeben oder ein richtiges Safety Car, das hätte das Rennen sicher nochmal ein bisschen mehr durcheinander gewürfelt. Lirum Larum, an Nico Hülkenberg lag es nicht, er war im Kampf um Punkte, er war innerhalb der Top 10. Das ist das absolut meiste, was man da erwarten kann vom Audi eigentlich. Und ja, unverschuldet Gabriel hat das mal wieder nicht nach Hause fahren können, der arme Hund, weil wir nicht wissen, wie es weitergegangen wäre mit einem bisschen, Unschuldsvermutung hier, ja, gebe ich ihm 8 Punkte. Es hätte natürlich besser laufen können, er hätte vielleicht den Lawson noch kassiert, hätte aber schlechter laufen können. Ich glaube aber, er war auf einem sehr, sehr guten Weg, deswegen auch die 8 Punkte. Bei Gabi Bortoleto habe ich erfreulichere Nachrichten. Der hat nämlich einen Rekord aufgestellt. Oh. Weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. 360 Stundenkilometer hat er erreicht. Und zwar relativ zu Beginn des Rennens. Man kann davon ausgehen, dass da viel Windschatten im Spiel war. Das ist der höchste gemessene Wert in der Saison bisher, muss man sagen. Und wir dürfen nicht vergessen, bei Geschwindigkeiten über 350 ist die Batterie dann komplett raus aus der Rechnung. Ja? Also der Elektromotor hilft da gar nicht mehr mit. Das ist die reine Leistung des Verbrenners dann gewesen. Also schönes, schönes Ding auf jeden Fall. Den Rekord hat sich geholt und ich habe hier noch eine Übersicht, wenn ich sie denn finde. Es war nämlich auch ganz interessant zu sehen, wie sich der Geschwindigkeitsrekord in Barcelona über die Jahre nämlich entwickelt hat. 2022 hat Lewis Hamilton den Topspeed in Barcelona aufgestellt, 337 Stundenkilometer damals. Letztes Jahr Esteban Ocon 345 und dieses Jahr sind wir schon bei 360. Also die 400 Stundenkilometer, die uns Toto Wolff da mal versprochen hat, werden wir vielleicht nicht erreichen. Aber ich denke, es kommen ja noch ein paar Strecken. Monza, Baku, die haben noch längere Geraden. Ja. Könnte sein, dass wir da ja höhere Werte auf jeden Fall sehen und vielleicht sogar neue Rekordwerte für die Formel 1. Ganz, ganz spannend. Das hat aber alles mit der Leistung von Gabi Bortoleto nichts zu tun. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Die 7 Punkte bei Gabi Bortoleto, die ich ihm gebe, rühren daher, dass er einfach ein gutes Wochenende abgeliefert hat, aber nicht auf dem Niveau von Nico Hülkenberg war, nicht ganz zumindest. Er war bis zum Ende dabei, sein Auto hat durchgehalten. Zum Glück, ja, aber für die Punkte hat es leider nicht ganz gereicht, trotz einiger Ausfälle. Er ist dann als 11. durchs Ziel gecruised. Knapp vorbei, aber so ist es eben. Wie sieht es denn bei dir aus? Was gibst du den beiden?
Ich habe lange mit mir gerungen. Ich gebe Hülkenberg 9 tatsächlich, weil er, ja, also da konnte er nichts dafür und das hat er wirklich optimal gemacht. Also er war ja quasi best of the rest. Er hat mit Lawson stark gekämpft, ja, und Lawson ist ja dann effektiv im Qualifying best of the rest gewesen und im Rennen, ich schaue ganz kurz nach, dass ich keinen Quatsch erzähle, war es Gasly zwar. Der hat,
genau, Gasly war 7.
Also Alpine hat eine krasse Race Pace gehabt, im Gegensatz zum Beispiel den Racing Bulls, da kommen wir später noch dazu, die sagen auch selber, dass die Race Pace momentan noch das Problem ist, auch wenn sie gut aufgeholt haben im Vergleich zu den letzten Rennen. Ja, worauf ich hinaus will, ist, Hülkenberg hat es einfach fantastisch gemacht, deswegen aus meiner Sicht hat er sich da kaum was zu Schulden kommen lassen und das ist auf jeden Fall einen neuen Wert aus meiner Sicht. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, du hast es dir überlegt, aber ja, ist fair, wenn man ihm 8 oder 9 gibt.
Ist doch gut, wenn einer, genau, einer die 8 gibt, der andere die 9.
Dann gibt der andere die 9, dann, genau. Genau. Wir haben ja dann auch noch die Gesamtwertung, ne? Also so, wo wir dann alles zusammenschmeißen, also das ist ja auch ganz interessant. So, und Bortoleto, dem habe ich 8 gegeben, ja. Ich habe auch überlegt, so im Quali war er mir ein Stück zu weit weg, um die 8 zu rechtfertigen, muss ich sagen. Also da war mit Ausnahme, glaube ich, von Q1 war er mir da zu weit vom Hulk entfernt. Muss nochmal schauen. Nee, er war eigentlich durchgehend so 4/5 Zehntel dahinter. Also das ist dann schon eine ziemliche Lücke. Aber im Rennen, da war er dann im Endeffekt positionstechnisch auf Platz 11 ja ganz okay dabei. Und das, obwohl er tatsächlich mit Schaden gefahren ist und da managen musste. Ich glaube, es war auch der Unhold Lawson wieder. Ich bilde mir ein. Ich schaue gerade nochmal nach. Nee, Ocon war es. Ocon. Also die haben sich da berührt und da hat er ein bisschen auch tatsächlich im Kies sich Schaden abgeholt, Herr gute Gabriel. Also der Kies und Audi, die wären nicht Freunde und dementsprechend 9 für Hulk und 8 für Bortoleto. An den Fahrern lag es nicht und man kann es natürlich jetzt sehen, Glas halb voll oder Glas halb leer, aber ich als Audi Verantwortliche sagen Glas halb voll und wir geben jetzt alle Vollgas und nach der Sommerpause wird dann angegriffen und wir schauen, dass wir an der Zuverlässigkeit arbeiten und die Strategie verbessern, dann gehen da bestimmt auf dem einen oder anderen Kurs noch einige Punkte aufs Konto der Ingolstädter. Und damit sind wir bei Williams. Die haben der Punkte 11, Carlos Sainz ist 16. geworden in der Quali, 12. im Rennen und Alex Albon 18. in der Qualifikation und im Rennen dann ausgeschieden mit 8 Runden Rückstand, ist dann immer wieder rausgekommen, war gefühlt 1000 Mal in der Box, ja, hat da mehr oder weniger noch Testfahrten dann absolviert, ja. Musste dann am Ende aber doch die Segel streichen. Am Anfang hat er Probleme irgendwie mit der Kamera gehabt, da mussten sie dann irgendwie rumwerkeln und dann, ja, irgendwie ist da nichts zusammengegangen, ja. Auch qualitechnisch, ihr seht es ja, ne, war ein bisschen hinten dran im Vergleich zu Sainz. Jetzt bin ich gespannt, was du den beiden gibst. Ich glaube, da haben wir jetzt ein bisschen, sind wir ein bisschen weiter auseinander mit uns, der Einschätzung.
Offensichtlich, offensichtlich. Carlos Sainz kriegt von mir 6 Punkte für dieses Wochenende in Barcelona. Alex Albon kriegt sogar nur 5. Ich fand das ziemlich underwhelming von den beiden. Ja, auch bitter natürlich für Carlos Sainz, auch für ihn ist es das Heimrennen. Er konnte sich nicht zeigen. Ja, P16 im Qualifying, nur marginal besser als der Teamkollege, ist immer noch weit weg von den Ansprüchen des Teams natürlich und von seinen eigenen Ansprüchen da. Auch im Rennen ging es nicht wirklich voran, ja, obwohl Carlos Sainz eigentlich ein starker Rennpilot ist, ja, gut im Überholen, stark im Zweikampf eben, sehr gute Übersicht, strategisch auch immer für alles zu haben. Und es sind da viele, viele Piloten ausgefallen diesmal, auch viele, die vor ihm lagen natürlich. Und trotzdem, es ist nur der 12. Platz geworden. Na, ja, das ist mau, ja, deswegen 6 Punkte. Alex Albon sogar noch ein bisschen schlechter. Da ist für mich vor allem natürlich die Qualifying Pace ausschlaggebend gewesen hier. Der arme Albon ist ja, naja, eigentlich ist er nicht wirklich ausgefallen. Er war dann auch total bizarrer Zufall, ja. Er war 8 Runden lang an der Box. Das Problem bei Alex Albon war die Kamera, die oben auf dem Überrollbügel sitzt, ne, auf der Airbox. Die war auf einmal locker irgendwann. Und das war kein Problem mit dem Auto an sich, ja. Die Kameras gehören ja der Vier, die gehören ja nicht den Teams. Aber er musste aber an die Box und dann musste das Team halt versuchen, das Ding irgendwie zu fixieren, bevor man ihn wieder rauslassen konnte. Er ist dann halt noch weiter gefahren, aber ja, war natürlich dann komplett raus aus jeglichen Kämpfen. Bitter, ja, ganz, ganz viel Pech für ihn. Aber naja, wir wissen dann entsprechend nicht, was hätte sein können. Er war gefühlt die ganze Zeit einen kleinen Schritt hinter Carlos Sainz. Deswegen ja, auch die Darstellung bei mir entsprechend, Sainz 6, Albon 5. Und ich glaube, was wir gesehen haben auf der Strecke in Barcelona, die eben wichtig ist und ein Fingerzeig für den Rest der Saison, das Übergewicht der Williams spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Ne? Schnelle Kurven, Lastwechsel und so weiter, das ist gefragt in Barcelona, wenn man da zu viel auf den Rippen hat. Das hat sich übrigens auch bei Red Bull dann gezeigt, wir kommen ja noch drauf zu sprechen. Das kostet eine ganze Menge Pace, das kostet Rundenzeit und das ist auch schlecht für die Reifen natürlich. Ne? Man beansprucht die dann anders. Da waren die Fahrer wahrscheinlich relativ hilf- und mittellos. Trotzdem, ich glaube, strategisch wäre zumindest für Carlos Sainz ein bisschen mehr drin gewesen. Ist aber jetzt auch nur mein Bauchgefühl.
Ja, also ich würde vermuten, also ich sehe es ein bisschen anders erstmal. Die Punkte 8 für Sainz tatsächlich, also erkläre gleich warum. Und Albon gebe ich immerhin noch 6. Also fangen wir mal mit Albon an. Der war in der Quali auf jeden Fall so 4/5 Zehntel weg. Ich glaube sogar 7 Zehntel teilweise von Carlos Sainz. Also, da war die Lücke schon relativ groß. Man hat auf jeden Fall gemerkt, Sainz kommt mit den Paketen, mit der Strecke besser zurecht. Und da kann man eigentlich auch direkt zu Sainz springen. Also zu Albon hast du ja schon alles gesagt. War natürlich insgesamt ein gebrauchtes Wochenende für ihn. Nur teilweise auf seine Kappe gegangen. Rennen hätte sicherlich beendet und halbwegs okay. Wir wissen ja, dass beides eigentlich auch an einem guten Tag auch wirklich Topfahrer sind, die in der Regel das Maximum oder nahe das Maximum am Auto, aus dem Auto rausholen können und da nicht irgendwie unter ihren Möglichkeiten bleiben im Regelfall. Aber da ist auch das Problem. Also der Williams, du hast ja schon gesagt, einerseits sehr, sehr schwer im Vergleich zu anderen Teams. Ja, also kämpft mit Übergewicht. Das andere war dann auch teilweise auch dadurch wahrscheinlich daraus resultierend der Reifenabbau. Da haben dann beide drüber geklagt, also Albon und Sainz. Sainz hat dann aber gesagt, naja, also er hat das Gefühl gehabt, er hat das meiste extrahiert und hat dann das Maximum aus dem Auto rausgeholt. Er hat auch gemeint, also die Punkte waren nicht drin, seiner Meinung nach. Er hat das Gefühl gehabt, erstens hat er einen sehr guten Start gehabt und zweitens, dass er die Reifen auch gut managen konnte, ja, im Rahmen dessen, was da eben in Phase war sozusagen.
Drei Stopps sprechen dagegen.
Ja, klar, aber deutet für mich auf jeden Fall darauf hin, dass das Ding halt einfach wirklich große Probleme gemacht hat unter den Bedingungen. Also es war ja relativ heiß, der Kurs ist generell relativ reifenmordend. Wir haben es ja in unserer Vorschau zum Grand Prix dann auch gesagt, da haben wir immer den Track Guide für euch, den Dave immer wunderbar zusammenklöppelt und da habt ihr sehr schön sehen können, reifenmordend ist das Ding auf jeden Fall und Williams hat das am eigenen Leib erfahren müssen. Und dementsprechend, also ich glaube, es liegt am Auto definitiv. Albon ist unter seinen Möglichkeiten geblieben. Sainz, glaube ich, war nahe an dem, was das Auto da hergegeben hat. Und da muss man jetzt arbeiten. Und auch James Vowles, der Teamchef, hat gesagt, dass es sehr, sehr schwierig war. Und dass sie aber zumindest jetzt mal Daten haben, die sie sich anschauen werden, um mehr zu lernen für die künftigen Setup-Balance-Arbeiten. So, das ist alles, was wir zu Williams sagen können. Und jetzt machen wir weiter mit Haas. Die haben 21 Punkte, damit 10 mehr als Williams in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Und die hatten es auch alles andere als leicht. Esteban Ocon 17. in der Quali, 13. im Rennen und Oli Bearman 15. in der Quali und 17. im Rennen und musste auch vorzeitig die Segel streichen zum zweiten Mal hintereinander. Also läuft gar nicht so gut, obwohl die so gut in die Saison gestartet sind. Also Upgrades haben sie auch gebracht, die funktionieren aber noch nicht so, werden noch nicht so richtig verstanden. Dementsprechend ist da einiges, was an Arbeit wartet bei Haas und Haas wartet natürlich auch sehr gespannt, das ganze Team, auf unsere Punktvergabe. Dave, mach du dir dann.
Ja, natürlich warten die auf nichts anderes warten die. Ich habe leider schlechte Nachrichten, denn beide Piloten kriegen von mir für dieses Wochenende 4 Punkte. Das fand ich sehr, sehr schwach tatsächlich, was sie gezeigt haben, gerade in Relation zu dem, was wir von ihnen in diesem Jahr schon gesehen haben. Ja, Oli Bearman war generell über weite Strecken der Saison bisher der klar bessere der beiden Haas-Piloten und mischte dann auch richtig weit vorne mit, ja, teilweise in den Top 10. Seit einigen Rennen ist aber irgendwie der Wurm drin gefühlt bei Haas. Ich weiß nicht, ob die anderen sich so viel verbessert haben, ob Haas da vielleicht irgendwie verwachsen hat mit dem einen oder anderen neuen Teil oder wo es
überraschend ist. Wahrscheinlich beides.
Wahrscheinlich beides ein bisschen, ne? Aber die kommen da auf keinen grünen Zweig. Ja? Esteban Ocon im Q1 ausgeschieden. Das ist ja schwach, ja. Er ist dann immerhin durchgekommen im Rennen. War aber de facto Vorletzter, ja, vor einem Cadillac. Das ist der einzige, den er dann geschlagen hat auf der Strecke. Also ich glaube, da sind die Ansprüche natürlich andere und Esteban Ocon kann es grundsätzlich besser. Oli Bearman natürlich noch schlimmer. Er wurde zwar 17. gewertet, aber de facto ist er ausgeschieden. Kurz vor Ende, du hast das ja schon gesagt. P15 im Qualifying ist jetzt auch, naja, nothing to write home about, ja, wie man da auf angelsächsisch so sagt. Also wirklich kein berühmtes Wochenende. Ich glaube, die sind da unter ihren Möglichkeiten geblieben. Beide Piloten konnten da wirklich keine Akzente setzen. Ich hoffe, es geht bald wieder bergauf, denn eigentlich hatten wir ja vermutet, dass Haas mit Alpine, mit den Racing Bulls da ein Trio sein würde, das da um den Titel Best of the Rest kämpft. Davon ist Haas aber aktuell sehr, sehr weit weg.
Ja, ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders als du. Also vieles, was du gesagt hast, unterschreibe ich. Ich gebe den beiden aber deutlich mehr Punkte. 7 für Ocon, 8 für Bearman. Und warum sage ich das? Einerseits, ich fange an mit dem Teamchef Aya Komatsu. Der hat gesagt, das ganze Wochenende war das Auto nicht schnell genug. Und was er dann tatsächlich herausgehoben hat, ist, dass wir ja operativ nicht gut genug waren. Was will er damit sagen? Auf Deutsch heißt das nichts anderes als, ja, das Auto muss insgesamt verbessert werden. Aber wir haben auch an dem Wochenende das Maximum bei weitem nicht rausgeholt aus dem Auto. Wir haben auch eine schlechte Kommunikation gehabt an der Strecke, hat er gemeint. Und überhaupt, also die Abläufe haben einfach nicht gepasst, ja, auch was das Setup angeht und so weiter und so fort. Dazu passt eigentlich auch ganz gut so die Aussage von Ocon zum Beispiel. Der hat gesagt, wir mussten 3 Stops machen, ganz einfach, weil wir die hinteren Reifen nicht zusammenhalten konnten. Also da ist mehr oder weniger weggeschmolzen, ja, wenn man es mal ein bisschen überspitzt ausdrückt. Und die waren komplett durch, hat er gesagt, dieses Mal, wenn das Ding vorbei war. Also es war, ist sehr, sehr schmerzhaft alles und wir haben irgendwie versucht, uns über Wasser zu halten, aber wir hatten vor allem am Ende vom Rennen überhaupt keine Pace mehr und müssen unbedingt tief eintauchen ins Setup und schauen, was wir da an Fehlern gemacht haben. Und Oli Bearman, der hat von sich gemeint, er hat den Eindruck gehabt, er hat mehr rausgeholt. Er hat sogar gesagt, beide Fahrer haben mehr rausgeholt, als eigentlich im Auto drin zu stecken schien. Ja, also
das ist dann noch bitterer dann,
wenn dann noch weniger drinsteckt. Ja, eigentlich schon, ja. Und er hat gesagt, und das war ganz interessant, ich meine, wir müssen immer im Auge behalten, dass da insgesamt 8 Autos ausgeschieden sind, ja. Aber er hat dann nichtsdestotrotz, war er der Meinung, er war ja am Ende dann vorausgeschieden, ist auf Platz 13. Mit denen, die dann nachher noch ausgeschieden sind, wäre er 11. gewesen. Also es wäre noch ganz okay gewesen. Man hätte da zwar keinen Punkt geholt, aber es hätte auf dem Papier noch ganz okay ausgeschaut. Wird man sich jetzt auch nichts davon kaufen können. Es führt nichts daran vorbei. Man muss diese Setup oder die Upgrades besser verstehen im Formation sozusagen mit den Setups, die man eben jetzt da finden will und möglichst schnell. Das Gute ist, das Auto ist, zumindest mal der Motor ist zuverlässig, ja, ist er ausgeschieden. Das kann ich jetzt auch nicht sagen, dass das Auto zuverlässig ist. Also wenn er 2 Mal hintereinander ausgeschieden ist, der Bearman. Ja, aber dementsprechend, also meiner Meinung nach, die Fahrer können bedingt was dafür. Ich fand tatsächlich, Bearman vor dem Hintergrund hat es eigentlich vor allem noch ganz gut gemacht. Deswegen kriegt er ein Pünktchen mehr als Ocon. Und wir machen weiter mit den Racing Bulls. Die sind natürlich im Mittelfeld jetzt das Team, das tatsächlich so ein bisschen im Aufwind ist. Auch bei denen gibt es noch einiges zu verbessern, ja. Aber vor allem in der Quali hat der Lawson wirklich einen super Job gemacht, Achter.
Oh ja.
Und aber auch Achter im Rennen, wobei er da ein bisschen profitiert hat natürlich von den Ausfällen vor ihm. Und Lindblad 11. in der Quali und 9. im Rennen. Der hat es übrigens relativ exotisch gemacht, ist extrem lang draußen geblieben. Das gerade mal nachschauen. Der war ja auch dann am Ende erst, als der Safety Car kam, ist er dann auch erst reingegangen, glaube ich, zu seinem ersten, nee, 37. Nee, da habe ich was Falsches gesagt. Ich dachte, der wäre so ewig lang draußen geblieben. Fake News, Kommando zurück. Ja, aber faktisch dann ein Platz hinter Liam Lawson dann ins Ziel gekommen. Sag an, was sind deine Punkte für die Beine?
Ja, die beiden haben sich gute Punkte verdient, meiner Meinung nach. Liam Lawson kriegt natürlich, nachdem er in der Quali Achter geworden ist, im Rennen Achter, kriegt er auch von mir 8 Punkte. Ist ja ganz klar. Sehr gute Leistung, einmal mehr. Arvid Lindblad war aber auch nicht viel schlechter. Dem gebe ich 7. Und wir können gern mit Arvid Lindblad dann gleich beginnen. Das Einzige, was ich dazu bemängeln habe, ist vielleicht, dass er einfach nicht ins Q3 gekommen ist. Das Auto hätte es hergegeben. Er ist knapp dran vorbeigeschlittert mit P11 im Qualifying. Liam Lawson, wie du schon gesagt hast, dann deutlich besser, ja, auf Platz 8 oder relativ deutlich besser. Aber im Rennen hat sich Lindblad wieder sehr tapfer nach vorne gekämpft, ist dann nur einen Platz hinter seinem Teamkollegen ins Ziel gekommen. Sehr gute Punkte gesammelt für das Team. Das ist als Rookie wirklich einmal mehr allerhand. Also er mausert sich wirklich zu einem sehr, sehr reifen Piloten. Ja, ich habe wenig Fehler gesehen generell von ihm bisher in dieser Saison. Gefällt mir sehr gut, was der Junge da so betreibt. Ja. Und Liam Lawson ist ohnehin, ich finde, neben Pierre Gasly so einer der Unsung Heroes dieses Jahr ein bisschen
Ja.
unter Wert geschlagen vielleicht, oder na, unter Wert geschlagen kann man nicht sagen, aber
Wird unterschätzt von vielen.
in der öffentlichen Diskussion finden die beiden halt nicht so oft statt, ja. Und dabei haben beide auch in Barcelona wieder gezeigt, wie viel sie wert sind für ihre Teams, ja. Wenn das Auto es hergibt, stellt ein Liam Lawson das dann auch humorlos auf P8 und zieht es dann durch, ja. Er hat auch im Rennen seinen Kampfgeist einmal mehr bewiesen, ja, dass er da den armen Hülkenberg rausgeboxt hat. Da konnte er natürlich nichts dafür, ne, sowas passiert. Aber wieder sehr, sehr gute Leistung auf jeden Fall. Und ich finde, er hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Liebe verdient, der gute Liam Lawson. Er ist nicht so schlecht, wie er letztes Jahr vor allem gemacht wurde, dieser Horrorstint bei Red Bull nach nur 2 Rennen dann raus. Und
Ja.
letztendlich hat er das ganze Jahr gebraucht, um sich davon irgendwie zu erholen. Aber er hat sich erholt, er hat sich durchgebissen. Das ist genau dieser Kampfgeist, den wir eigentlich vor, naja, über einem Jahr dann eigentlich an ihm geschätzt haben. Wir haben gedacht, er könnte sich da vielleicht mit Verstappen messen. Vielleicht kriegt er irgendwann nochmal eine Chance dafür. Ich glaube nicht, zumindest nicht bei Red Bull, aber vielleicht ja, beißt ein anderes Top-Team an. Wer weiß das schon, verdient er das auf jeden Fall. Liam Lawson gefällt mir sehr gut. 8 Punkte für ihn, 7 für Lindblad und du brichst ein bisschen die Achterreihe, glaube ich.
Ja, ich gebe Lawson tatsächlich 9 und Lindblad 7. Also bei Lindblad sehe ich es ganz genauso. Ich habe übrigens ein bisschen was durcheinander gebracht in meinem Kopf. Er hat einen extrem langen ersten Stint gehabt. Das war das Ding, weil der letzte von denen, die im ersten Stint dann reingekommen sind, um sich dann zum ersten Mal die Reifen zu wechseln.
In
Das war das
Monaco
Ding.
aber auch schon, ne? Das ist so sein Ding, glaube ich.
Ja, scheint so ein bisschen, weiß nicht warum, ob das jetzt Zufall war, beobachten wir es mal. Aber ja, also. Insgesamt natürlich dann auch schön, dass er da so zurückgekommen ist, vor allem weil er 3 Positionen hinter Lawson gestartet ist dann. Was man auch sagen kann, ist, wenn man sich mal so die Zeiten anschaut, er war tatsächlich in Q1 sogar schneller, 2 Zehntel als Lawson. Ja, aber es hilft ja nichts, wenn er in Q2 langsamer ist. Da war er dann knapp, nee, nicht ewig weit weg, 2 Zehntel dann, 3 Zehntel waren es dann langsamer und dementsprechend, also er meandert da so um Lawson herum, also eigentlich auch schon das ganze Jahr, manchmal schneller, manchmal weniger. Also man darf nicht vergessen, es ist seine erste Saison. Könnte auch wieder so nächste Kategorie Hadjar oder auch Antonelli, so die das Kaliber sein, die dann komplett explodieren in der zweiten Saison. In der ersten, wenn man so nah dran ist an dem Lawson, der ja jetzt erwiesenermaßen alles andere als Fallobst ist, ja, und sich sehr, sehr stark gefangen hat. Das hat schon was zu heißen, ja. Und Lawson selber kriegt von mir, wie gesagt, 9 Punkte. Und wenn man sich das mal so anschaut, also klar, im Rennen hat er profitiert von den Ausfällen, hat dann aber tatsächlich faktisch nur verloren, sozusagen gegen, oder er wäre die, die ausgefallen sind, also die praktisch dann dafür gesorgt hätten, dass er, wenn sie drin geblieben wären, weiter hinten gelandet wären. Schwieriger Satz. Das waren ja alles eigentlich dann Fahrer, die sowieso in Autos fahren, die schneller sind. Also Leclerc oder auch an Antonelli zum Beispiel, ja. Deswegen ist das schon sehr hoch einzuordnen. Hülkenberg, der da wirklich gepusht hat, den hat er gut hinter sich gehalten. Natürlich kann er da nichts dafür und kann man überhaupt keinen Vorwurf machen mit der Geschichte mit dem Killswitch und mit dem Kies. Der einzige Fahrer, wo ich sagen würde, das hat er mit Absicht gemacht, das wäre der Alonso gewesen. Da hätte ich gesagt, dass der da mit Absicht den Kies aufgehört, um den
blauen Panzer mal kurz ausgepackt.
Genau, ja. Nein, Spaß natürlich. Und wenn man auch die Zeiten anschaut, auch gar nicht mal so wahnsinnig weit weg sozusagen hinter Oscar Piastri, der ja sich auf Platz 7 qualifiziert hat, fand ich auch sehr, sehr bemerkenswert. Da war nur so ein Zehntel dahinter, dazwischen nicht mal, also halbes Zehntel. In Q2 im Vergleich zu Oscar Piastri und dann gut.
Am Q3 waren die Abstände
größer. Q3 waren die Abstände größer, aber trotzdem, er holt da schon das Maximum raus, finde ich. Und dementsprechend schauen wir mal. Die Racing Bulls haben zumindest dann auch gesagt, also sie sind, was die Race Pace angeht, müssen sie noch zulegen. Sie hätten aber auch nicht gedacht, wenn man jetzt vor 3-4 Rennen sie gefragt hätte, dass sie jetzt schon wieder in so einer Position sind. Also die haben auch gute Arbeit bei den Upgrades geleistet. Ist tatsächlich sehr, sehr spannend, die Saison insgesamt, nicht nur vorne jetzt, wo Hamilton jetzt wieder mitmischt und es nicht nur eine reine Mercedes-Show ist, sondern halt auch gerade im Mittelfeld. Also alle, die vielleicht sich momentan die Formel 1 anschauen, nicht so recht wissen, so warum sie das geil finden sollen. Schaut auch mal hinten ins Feld rein, da geht's richtig ab und das macht schon auch Spaß. Ja, also in dem Sinn wechseln wir jetzt mal zu unserer Halbzeitshow sozusagen. Und zwar im Kreis Fragen, da steht's, wie der schon richtig gesagt hat, nach 6 Rennen 4-4. Jetzt ist das 7. Rennen gelaufen.
So ist es.
Und auch nun stellen wir uns wieder jeweils eine Formel-1-Wissensfrage. Ratet gerne mit. Es gibt nichts zu gewinnen, aber die Ehre, darum geht es natürlich immer. Und dementsprechend geht's weiter.
Ja. Fang mal an. Ich glaube, ich habe letztes Mal die erste Frage gestellt. Ich glaube, diesmal lasse ich dir den Vorrang. Schau mal, okay, was du hast.
Ich habe...
Schau mal, ob ich es weiß.
Also ich schicke voraus. Es ist eine schwierige Frage. Ich gebe dir dementsprechend, wenn du es nicht weißt, ich traue dir aber trotzdem alles zu, Tipps. Ja, also ich finde die Frage aber so schön, dass ich sie fragen, dass ich sie gerne stelle und schauen wir mal. Also übrigens, ich verlinke euch mal oder wir verlinken euch hier mal unser großes Im Kreis Fragen Special. Einmal im Jahr machen wir da so eine Grand Prix-Länge-Episode draus.
Oh,
und
ja.
Dieses Mal war es wieder sehr, sehr spannend. Lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr mal Zeit habt, sind 1,5-2 Stunden, die sich auf jeden Fall lohnen, wenn ihr auf Formel-1-Quizzes steht. Und damit geht es jetzt los. Also, der große Preis von Barcelona ist ja bekanntlich jetzt der Name des Grand Prix gewesen, den wir hinter uns haben. Und normalerweise ist das Rennen ja eher langweilig, ja, zumindest auf dieser Strecke. Zum Glück dieses Mal nicht. Deswegen wird diese Episode wahrscheinlich auch wieder so lang werden. Aber es gab ein paar andere Barcelona-Rennen in der Geschichte der Formel 1. Es gab ein ganz besonderes, das ist in die Geschichte eingegangen, der Formel-1-Geschichte, relativ unrühmlich. Und zwar zum letzten Mal wurde da ein Rennen ausgetragen im Jahr 1975. Was war das für ein Rennen? Ich sag schon mal, es war nicht der Circuit de Barcelona-Catalunya, wie er jetzt der aktuelle Track heißt, sondern... Es gab verschiedene Strecken in Barcelona.
Was meinst du mit, was war das Rennen? Was das
es gab verschiedene
Problem
Strecken
war?
In Barcelona.
Okay. Ja, das, also möchtest du den Namen der Strecke wissen?
Wenn du den weißt, ja. Oder, oder wenn du mir sagst, was auf diesem, also was dazu geführt hat, sozusagen.
Dass das Rennen nicht mehr gibt.
Ja, genau.
Also Andi wird sich jetzt die Hände reiben. Er war nämlich tatsächlich schon dort und ist da ein Teil der Strecke abgelaufen, das weiß ich. Das war der Montjuïc Park, wenn ich mich recht erinnere. Ich bin mir nicht sicher, ob meine Aussprache hier, aber das war auf jeden Fall die Strecke und die war saugefährlich. Es gab da eine Reihe von richtig üblen Unfällen und aus Sicherheitsgründen wurde der Grand Prix von Spanien dann woanders hin verlegt. Ab 1991 in Barcelona, dazwischen weiß ich gar nicht. Jerez gab es natürlich auch eine Zeit lang. Aber ja, 1975 müsste das der Montjuïc Park gewesen sein. Mitten in der Stadt, ein Stadtkurs. Viele Kuppen, viele gefährliche Kurven. Kein Spaß.
Ja, es gab zwischendurch auch, also jetzt Valencia zum Beispiel auch dann 2008 bis 12. Ja, aber ja, alles richtig gesagt, sehr gut. Und Leute, wenn ihr jemals irgendwie einen Formel-1-Telefonjoker braucht, Dave ist euer Mann, ja. Also braucht keine Hilfe, ja. Fun Facts noch dazu. Ein deutscher Fahrer hat da eine große Rolle gespielt, leider
Jochen
natürlich
Maas.
Unfreiwillig. Rolf Stommelen. Jochen Maas hat das Rennen gewonnen.
Jochen Maas hat das Rennen gewonnen, genau.
aber Rolf Stommelen war derjenige, der verunfallt ist und leider fünf Zuschauer dann auch leider ins Jenseits befördert hat. Also natürlich nicht absichtlich, ne, sondern... Da ist ihm der Heckflügel abgebrochen und dann hat er die Kontrolle verloren, ist rausgeflogen. Ich glaube, er hat sich beide gebrochen. Und da läuft einem echt ein kalter Schauer über den Rücken, weil der hat dann weitergemacht. Und der ist dann aber selber tödlich verunglückt. Und zwar am 24. April 1983 in einem Porsche. Und was ist da passiert? Ihm ist der Heckflügel gebrochen. Also war,
Kannst du dir nicht
je
ausdenken.
nachdem, ob man abergläubisch ist oder nicht, vielleicht so eine Art Vorwarnung. Rennsport ist sehr, sehr gefährlich. Und noch was anderes ist Legendäres passiert in diesem Rennen. Und zwar, es gab eine Formel-1-Fahrerin namens Leila Lombardi. Und die hat da tatsächlich einen Punkt geholt. Wenn
So
mich
ist
jetzt nicht
es.
alles täuscht. Das ist
Ja,
irre.
doch,
Und
doch, ich glaube, das stimmt.
die gute Dame hat sogar ein, es gibt sogar ein, wie sagt man, eine Statue, die ihre gedenkt. Sie ist leider nur 50 Jahre alt geworden, ist leider an Krebs gestorben, 92 dann schon. Aber legendäre Frau, allein schon deswegen, weil sie eine von ganz, ganz wenigen Frauen, die überhaupt in der Formel 1 tätig waren als Fahrer und auch Formel 1-Rennen dann aktiv gefahren sind. Es gibt ja auch manche, die sind einfach Testfahrerinnen gewesen, was ja auch schon eine Riesenleistung ist, aber die hat wirklich den einen oder anderen Grand Prix tatsächlich 17 und 12 Mal dann auch im Grand Prix gestartet, also sich qualifiziert und ist unter anderem für March, RAM, also RAM, Williams und Brabham gefahren. Also irre eigentlich, ne? Also eigentlich von den Namen her absolut hochdekorierte Frau und wer es in die Formel 1 schafft überhaupt, der gehört ja schon sowieso zu einem ganz elitären Kreis. 0,5 Karrierepunkte hat sie eingesammelt. Es müsste ja dann dieses Rennen gewesen sein, wegen dem Abbruch dementsprechend
Ja,
nur ein halber Punkt.
so
Ja,
ist
ist dann
es.
auch tatsächlich auch die 24 Stunden von Le Mans zum Beispiel in einem Lancia Stratos gefahren, 1976. Die Formel 1 schreibt einfach ganz tolle Geschichten. Glückwunsch an Dave für diese, wie immer, flawless Antwort. Ja, der weiß einfach alles. Und jetzt
Ah, vieles, vieles.
darf ich wieder versagen.
Ja,
Stell mir deine
Formel
Frage.
1-Geschichten ist ein gutes Stichwort. Ihr könnt da gerne mal vorbeigucken auf unserem Zweitkanal im Kreisfahren History. Haben wir da schöne, schöne Geschichten für euch aufbereitet. Es kommen noch viele, viele Folgen mehr. Wir sind da gerade ein bisschen ins Stocken geraten, aber keine Sorge, die Schublade mit Ideen ist voll. Wir laden demnächst mal nach. Ja, dann gibt es einen frischen Schub toller Formel 1-Geschichtsthemen. Aber Frage an dich, mein Lieber. So, wir hatten in Barcelona ein ganz besonderes Podium dieses Mal. Drei britische Piloten, ja, mit Lewis Hamilton, George Russell und Lando Norris. Ein weiteres All-British-Podium gab es auch schon mal. Das ist mit Sicherheit auch in der deutschen Sky-Übertragung genannt worden. Da hättest du auch wahrscheinlich gewusst, wann das war und wer da drauf stand. So einfach wollte ich es dir dann nicht machen. Es war 1968 tatsächlich. Und da, wer war es denn? Jackie Stewart, Graham Hill und John Surtees waren die drei Piloten.
Die hätte ich nicht mehr
Aber,
zusammenbekommen, aber ich hätte es gewusst, ja.
ich habe eine andere, aber ähnliche Frage an dich. Wann war denn generell zum letzten Mal, eben vor diesem Rennen in Barcelona jetzt, ein Podium fest in der Hand einer einzigen Nation? Das gab es nämlich schon mehrfach in der Formel 1. Nicht wahnsinnig oft, aber es kam schon öfter vor. Und das letzte Mal war nicht 1968. Ich hätte gerne einfach nur eine Jahreszahl von dir. Der Rest wäre wahrscheinlich zu schwer.
Nee, ich habe tatsächlich
Du weißt es, du
die
hast
Frage
recherchiert.
antizipiert, ja, und ich habe es
Oh,
gehört und ich habe
nice.
es
Sehr
gelesen
gut.
und ich könnte jetzt natürlich jetzt umso mehr abstürzen, wenn es jetzt falsch ist, aber
Oh,
soweit ich
no.
das weiß, war es
Erzähl.
Imola 1983, rein französisches Podium, stimmt es?
Das stimmt, sehr, sehr gut. Ich musste schon ein bisschen lachen, als du gerade Rolf Stommer mit 1983 hier erwähnt hast, weil, ja, sehr
83,
gut,
ne?
sehr,
Ja.
sehr gut. Die drei Piloten waren damals Alain Prost, René Arnoux und Patrick Tambay übrigens.
Das hatte ich nicht mehr.
Ja,
Also an dem Prost wusste ich noch, aber den Rest hätte ich nicht mehr mitbekommen.
ich glaube, es gab ansonsten noch ein rein italienisches Podium, aber das ist noch viel, viel länger her. Das war, glaube ich, in
Gab
den
übrigens nie
50er
ein rein
Jahren.
deutsches Podium.
Nein, gab es nicht, gab es nicht. Ja, sehr gut.
Das
Dann.
hätte viele Gelegenheiten gegeben vor so 10, 15 Jahren, so circa, ne, als noch Schumi, die beiden Schumachers da waren. Dann Heidfeld war ja auch noch da. Dann boah,
Glock.
gab viele.
Wir
Also
hatten, glaube ich, mal
theoretisch.
Jahre, da gab es irgendwie sechs, sieben deutsche Piloten, ne?
Und jetzt,
Adrian Sutil und
nachdem
so
Hülkenberg
weiter.
weg sein sollte in ein paar Jahren,
Oh Gott,
dann
hoffentlich.
brauchen wir dringend mal
Hoffentlich.
Nachschub. Ja. Mick Schumacher wird es ja wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Ja, aber
Ja,
das
der
sind
Hülki muss noch
ungelegte Eier.
15 Jahre fahren, dann ist auch meiner einfach groß genug, der übernimmt dann.
Der soll erstmal mit Audi Weltmeister werden, das würde ich ihm
Ja,
gönnen. Und
wäre auch
nach
schön.
den ganzen geraubten Jahren, für die er nicht wirklich was kann. Aber
Wäre auch schön.
Dave hat es gut gemacht. Ich habe es
Sehr
gut
gut.
mir gemerkt, weil ich mir schon
Sehr
gedacht habe,
gut.
als ich diese Infos aufgeschnappt hatte, so könnte eine hohe Wahrscheinlichkeit geben, dass Dave mir diese Frage stellt. Ja, haben wir
Sehr
wieder was
gut.
gelernt. Dementsprechend geht es weiter mit den Fahrerwertungen.
Kreisfahrt.
So, und wir sind am oberen Ende, in der oberen Hälfte angekommen und Best of the Rest ist Alpine. Ich erinnere mich, jemand, sorry, wenn ich den Usernamen vergessen habe, hat uns in das letzte Video geschrieben, sind wir der Meinung, dass Alpine jetzt wirklich auch definitiv Best of the Rest ist und dort angekommen ist? Hat er ja gemeint, wir kümmern uns deine Fahrernoten drum und ich werde auch gleich ein bisschen was dazu erzählen. Erstmal zu den Fakten und den Positionen aus dem Rennen. 57 Punkte haben sie inzwischen auf dem Konto, sind ein paar dazugekommen. Durch das Barcelona-Rennen Gasly auf 14 in der Quali, 7. im Rennen, Colapinto 13. in der Quali, 10. im Rennen, eigentlich 8. Aber der ist ja dann nochmal nach hinten gestuft worden wegen Yellow Flag Infringement. Oh, ja. Der ist da unter gelber Flagge, hat er sich was zu Schulden kommen lassen, deswegen ist er nach hinten gestuft worden, nachträglich. So, für die, die es verpasst haben. Also, faktisch, und das, also ich gebe jetzt erstmal die Punkte, 8 für Gasly, 7 für Colapinto. Colapinto war einfach im Rennen dann langsamer als Gasly. Dementsprechend habe ich das leicht zugunsten von Gasly gewertet. Man hätte jetzt wahrscheinlich auch beiden 8 und 9 geben können. Ich bin aber jetzt persönlich der Meinung, dass die jetzt beide sehr gute Rennen zwar gefahren sind und auch die Quali okay war, aber ich habe auch, also natürlich haben sie auch profitiert dann von Ausfällen, ja, trotzdem sind sie faktisch Best of the Rest. Und die, die ausgefallen sind, die wären dann sowieso vor ihnen gelandet. Ja, also dementsprechend ja, haben sie da nicht so wirklich profitiert von. Die Pace war ja eigentlich auch genau da, wo sie am Ende gelandet sind, haben sie gut gemacht. Ich bin aber nicht der Meinung, dass die irgendwie extrem Bäume ausgerissen haben und Wunderdinge vollbracht haben. Und deswegen eben 8 für Gasly, 7 für Colapinto. Ich finde es... man kann nicht wirklich sagen, dass sie jetzt Best of the Rest sind. Also man kann es in dem Rennen natürlich für sich genommen sagen. Ich habe aber das Gefühl, da ist im Mittelfeld einfach zu viel los. Gerade die Racing Bulls sind extrem im Kommen. Die dahinter scheinen jetzt ein bisschen abgehängt. Ne? Haas, Williams, Audi. Aber wartet mal ab, ne? Wenn Audi die Zuverlässigkeit hinbekommt und Hülkenberg mal kein bizarres Pech hat, dann kämpft er ja da vorne auf jeden Fall mit. Ja? Der hätte vielleicht ein bisschen mitreden können. Und auch die werden ja nicht stehen bleiben. Williams muss man mal schauen, ja. Die sind so von Strecke zu Strecke mal irgendwie Punktekandidat oder eben nicht. Haas, wenn sie ja Package dann wirklich verstehen, den traue ich auch zu, nochmal wirklich nach vorne zu kommen. Aber da müssen wir ein paar Rennen abwarten. Also kann auch sein, dass sie sich doch faktisch zurückentwickelt haben. Manchmal zünden ja Upgrades nicht. Im Gegenteil, dann funktionieren sie irgendwie auf der Strecke nicht so wie im Simulator und man ist am Ende langsamer oder hat halt in der Relation zu den anderen Teams dann einfach nicht genügend sich weiterentwickelt und fällt dementsprechend dann zurück. Und wenn ihr mich fragt, ich sehe Alpine eigentlich in der besten Position, da sich auch weiterhin festzusetzen. Sie sammeln ja jetzt auch konstant Punkte und vor allem ist ein Colapinto jetzt auch regelmäßig schnell und dementsprechend sehe ich eigentlich erstmal mittelfristig nur die Racing Bulls als Konkurrenten, da aber schon sehr groß und die sind ja jetzt 16 Punkte hinter ihnen, würde also nicht sagen, dass Alpine jetzt safe best of the rest ist. Nach vorne glaube ich nicht, dass sie wirklich auf die Red Bulls aufschließen, das hat man jetzt dann auch in der Pace dann im Rennen dann gesehen, fehlt aus meiner Sicht ein bisschen zu viel und das ist jetzt meine Antwort auf die in den Kommentaren aufgeworfene Frage. Dave, was gibst du dir beiden? Also wie gesagt, ich gebe Gasly 8, Colapinto 7. Was sagst du?
Ich gebe den beiden tatsächlich exakt die gleichen Punkte. Ich fand es bei Gasly eine sehr gute Leistung. Bei Colapinto eigentlich auch fast. Wie gesagt, der Fehler unter Gelb, der sorgt dann für den Punktabzug noch bei Franco Colapinto. Dementsprechend kann ich die beiden nicht gleich gut werten. Punktabzug gibt es für beide wegen des Qualifikationsergebnisses. Ja, das war nicht so dolle, da ging der Alpine vielleicht nicht. Vielleicht haben sie mit dem Setup auch einfach in Richtung Rennen gearbeitet, das kann ja alles sein. Aber am Samstag sah es auf jeden Fall nicht gut aus. Am Sonntag waren beide aber wirklich überzeugend. Eigentlicher Informationsflug hintereinander weg. Also wirklich, wirklich toll. Colapinto hat auch gut mitgespielt. Er musste den armen Gast ja mal vorbeilassen. Teamwork da an dieser Stelle. Alles gut, ja, kann man alles machen. Nur dieses Vergehen unter Gelb, das war einfach leichtsinnig. Es war, glaube ich, auch gar nicht so wahnsinnig viel, was da irgendwie gefehlt hat. Ne? Er hat ja vor der Gelbzone abgebremst schon, aber dann nicht innerhalb der Gelbzone irgendwie. Das habe ich auch nicht so ganz umrissen, was die Rennleitung da begründet hat, ehrlich gesagt. Schlimmer ist, und das ergänze ich gerne an dieser Stelle, Franco Colapinto hat für dieses Gelbvergehen noch einen Strafpunkt bekommen für seine Sünderkartei. Das ist vom Reglement her auch so vorgesehen an sich, wäre nicht weiter schlimm. Aber Isa Kadja hat in Kanada keinen Punkt bekommen. Der hat einfach nur eine Strafe bekommen. Er ist dann nämlich damals am Auto von George Russell, einem gestrandeten Mercedes, vorbeigerauscht, obwohl er doppelt geschwenkt war, glaube ich. Er wurde im Rennen zwar dafür bestraft, aber keinen Punkt dazu bekommen. Also leichte Inkonsistenz, böse, böse Regelhüter. Bringt da mal eine klare Linie rein, Freunde. Ansonsten, wie gesagt, du hast das meiste ja schon erwähnt zu den beiden. Ob sie jetzt Best of the Rest sind, wage ich auch nicht einzuschätzen hier. Im Moment würde ich sagen, ja, ich glaube, sie entwickeln ganz gut. David Sanchez macht da auch weiterhin eine super Arbeit, solange der Motor hält. Und da hatten sie, glaube ich, bisher Glück als Mercedes-Team. Ja, das hat eher das Werksteam und McLaren getroffen bisher. Solange der Motor hält, können sie gut mithalten. Nach vorne geht nichts, da machen wir uns nichts vor. Die vier Top-Teams sind wirklich, wirklich weit weg. Aber ich denke, mit den Racing Bulls, und hast du schon gesagt, Haas, Williams, Audi, wer auch immer da mitmischt, das wird noch eine ganz heitere Geschichte. Im Moment sehe ich Alpine aber an der Spitze dieser Verfolgergruppe.
Alles klar, dann springen wir zu Red Bull. Die haben 89 Punkte auf dem Konto. Verstappen Fünfter in der Quali, Vierter im Rennen. Hadja Sechster in der Quali und Sechster im Rennen. Und ich gebe beiden 9 Punkte. Und da werden jetzt manche wahrscheinlich mit der Stirn runzeln. Ich erkläre es euch natürlich. Also, erstens, die Red Bulls sind auf jeden Fall von der Pace her hinter McLaren, hinter Mercedes und auch hinter Ferrari. Die haben da vorne nichts verloren und sind dann doch eine ganze Ecke schneller als Alpine. Also ist natürlich dann schwierig zu sagen, wie die in Relation zu anderen wirklich fahrerisch dann abschneiden. Muss dann so ein bisschen mehr schauen, wie die beiden Fahrer untereinander operieren. Von Verstappen wissen wir ja eigentlich, der hat fast nie ein Off-Wochenende und holt eigentlich fast immer das Maximum raus. So würde ich das auch hier sagen, ja. Und was ich eingangs gesagt habe, ne, die Teams, die vor ihnen stehen, dass er sich da auf 5 platziert hat, das ist einfach, ja, da wo das Auto hingehört, reicht ein bisschen besser. Und dann im Rennen natürlich auch profitiert, ne, von den Ausfällen. Das ist klar, Leclerc und Antonelli zum Beispiel. Und Isa Kacha, der ist für mich weiterhin, ich sag's immer wieder, ich sag's auch jetzt wieder, für mich so der große kommende Star, neben Antonelli natürlich. Ich glaube, wir werden die ein oder andere Weltmeisterschaft in den kommenden Jahren sehen, wo die beiden dann richtig hart um den Titel kämpfen, wenn die Autos passen. Würde ich mir persönlich wünschen. Beide sehr, sehr jung, beide haben Jahrzehnte vor sich, in denen sie hoffentlich uns noch viel, viel Spaß machen werden und sich selber auch. Also, und so ein Hadja, der ist jetzt nicht einfach nur dran an Max Verstappen, sondern der ist verdammt nah dran in seiner zweiten Saison, in der Formel 1 überhaupt, in seiner ersten Saison bei Red Bull. Und wenn wir uns jetzt mal dann so anschauen, was in der Qualifikation dann passiert ist. Ich muss das gerade noch mal draufklicken. Da war Hadja teilweise nur ein Zehntel weg, glaube ich, von Max Verstappen.
Das hat mir auch sehr imponiert. Er war unheimlich nah dran.
Ja, und zwar im ersten und auch im letzten. Also das spricht dafür, dass das nicht einfach nur Zufall war. Er war sogar nur ein halbes Zehntel hinter Verstappen dann. Also faktisch, wenn man das mal sich dann, gibt ja auch ein paar Visualisierungen dann online, die man sich anschauen kann. Also da passt nicht mehr viel dazwischen. Ne? Die sind eigentlich fast dann gleich schnell unterwegs gewesen. Man kann halt so detailliert messen, dann ist natürlich Verstappen schneller, aber da passt eigentlich kaum ein Blatt Papier dazwischen und dementsprechend ist das schon eine Leistung, vor der man absolut den Hut ziehen muss. Natürlich dann im Rennen nach hinten gefallen, aber da kann er nichts dafür. Ja? Also er hat sich dann auch in den Interviews nach dem Rennen so ein bisschen dazu geäußert. Die Startprozedur bei Red Bull muss relativ kompliziert sein, wahrscheinlich auch komplizierter, als das bei anderen Autos gelöst sind. Er hat dann gesagt, es gibt nur ein ganz, ganz kleines Zeitfenster, in dem er alles richtig machen muss. Und gefühlt ist da 0,001 Sekunden Zeit, irgendwie den richtigen Knopf zu drücken und die richtige Abfolge. Und er hat gesagt, das muss sich ändern. Ja, und er hat gesagt, das muss sich ändern, weil er hat gesagt, ich bin keine Maschine, ich bin kein Computer, das funktioniert nicht, es geht einfach nicht, er ist ein Mensch. Er hat auch gesagt, also diese ganze Startprozedur, die passt nicht. Wir können ja auch, wenn wir an den Anfang der Saison schauen, da hat Max Verstappen auch den einen Start nach dem anderen verbockt. Der ist der Letzte, wo man sagen kann, okay, der weiß nicht irgendwie, wie man mit den Knöpfen dann irgendwie zurechtkommen soll, wie man mit den Knöpfen umgeht im Auto. Da hat Red Bull definitiv ein bisschen Nachholbedarf oder sogar sehr großen und das hat dann auch Teamchef Laurent Mekkis dann auch so gesagt. Der hat dem nicht widersprochen, hat gesagt, wir haben einiges zu tun auf jeden Fall in der Richtung und dementsprechend glaube ich, dass Hadja tatsächlich das sehr, sehr nah an Verstappen dran geblieben wäre, ja, unter normalen Umständen im Rennen und das ist erstmal eine sehr gute Sache für Red Bull. Verstappen-Fans brauchen sich da auch nicht irgendwie großartig grämen, weil Verstappen ist ja nicht schlechter geworden. Deswegen, es heißt einfach nur, dass wir mit Hadja da wirklich einen würdigen, ich will jetzt nicht sagen Nachfolger, dafür ist Verstappen ja viel zu jung, ja. Der ist ja, hat ja immer noch eine 2 irgendwie vor, also in seinem Alter drinnen, an erster Stelle. Entsprechend, wenn der weiterhin Lust hat, der wird uns auch noch sehr, sehr viele Jahre Spaß machen. Aber so ein Duo Hadjar und Verstappen hat perspektivisch genauso viel Zündstoff wie jetzt das Duo Leclerc, Hamilton bei Ferrari oder eben bei den Mercedes, Antonelli und Russell. Und dementsprechend beide 0 Punkte aus meiner Sicht. Und ich glaube, sie ist es fast gleich wie ich.
Ich sehe es eigentlich haargenauso wie du, ja, von der Argumentation her auf jeden Fall. Bin aber, was die Punkte angeht, ein bisschen strenger wieder. Das ist ja auch so eine Linie, die zieht sich ab und zu mal durch bei uns, durch die Episoden. Ich gebe beiden Piloten 8 Punkte, ja. Ich sehe sie auch auf einem Niveau an diesem Wochenende. Hadjar hatte eben Pech am Start, ja, dass er da so schlecht weggekommen ist. Auf der anderen Seite war das auch eine gute Gelegenheit, zu zeigen, was er drauf hat. Und das hat er gezeigt. Meine Güte,
oh ja,
hat er viele
toll
überholt. Also Hadjar und Leclerc, die waren ja beide dann relativ weit hinten. Die haben uns im ersten Renndrittel eigentlich am meisten Spaß gemacht. Da wurde überholt überall eigentlich, innen, außen, an Stellen, wo es geht, an Stellen, wo es eigentlich nicht so gut geht. Also die beiden waren mit dem Messer zwischen den Zähnen unterwegs, aber wirklich präzise und haben sich da beide sehr sehenswert nach vorne gekämpft. Zu Charles Leclerc kommen wir ja dann gleich, aber Hadjar war auf jeden Fall ein Aktivposten, ja, würde man im Fußball sagen. Und das hat schon wirklich viel Spaß gemacht. Er hat sie nicht unterkriegen lassen von dem miesen Start und hat sich dann einfach wieder rangerobbt an den Teamleader. Das nötigt mir auf jeden Fall eine Menge Respekt ab. Genauso wie, was du schon erwähnt hast, der Abstand im Qualifying, ja, sehr überschaubar. Also ein Yuki Tsunoda und Sergio Perez hätten da, glaube ich, mit Handkuss ein Zehntel genommen, ja, ein Zehntel Abstand zu Verstappen. Hat nicht jeder geschafft, er muss es halt konsistent hinbringen, aber auch er fährt erst seine zweite Saison in der Formel 1, er ist noch sehr jung. Ich sehe da auch viel, viel Potenzial, das wird noch eine ganz schön hitzige Kiste. Ja, beide Red Bull-Piloten, 8 Punkte von mir, 9 Punkte von dir, ich glaube, die Wahrheit liegt wahrscheinlich dazwischen.
Ja, 8,5 Sterne wahrscheinlich.
Genau.
Ich bin auch sehr gespannt, wir wurden auch letztens gefragt, wann wir denn dann mal zwischen Ergebnisse zeigen, also traditionell Hälfte der Saison und am Abschluss der Saison.
Ja. Haben wir es nach jedem Rennen gemacht, aber das war so ein Haufen Arbeit tatsächlich.
Ja, man muss dann tatsächlich, es dauert auch recht lang, auch wenn ihr das vielleicht nicht wisst, so eine Episode vorzubereiten. Abgesehen davon, dass man sich da auch sehr viel Zeit nehmen muss. Ihr wisst ja, seht ihr, wie lang die ist, die dann auch aufzunehmen. Und es ist davor Arbeit nötig, danach Arbeit nötig. Mhm. Aber wir machen das vielleicht das ein oder andere Mal öfters die Saison, weil es ist natürlich super spannend zu sehen, wie so das Power-Ranking ist. Vielleicht können wir das auch so ein bisschen branden, dann haben die Leute vielleicht auch ein bisschen mehr Lust, dann drauf zu schauen.
So.
Schauen wir mal. Dave hat auch übrigens nicht einfach nur Durchschnitts, sondern auch wirklich so eine Heatmap dann auch immer dabei. Also das ist sehr, sehr cool. Freue ich mich selber auch schon drauf. Aber wie gesagt, ist zu viel Arbeit, deswegen eben nicht bei jeder Folge. Und jetzt schauen wir auf McLaren. Das sind die ersten, die wirklich über 100 Punkte haben in dieser Auflistung. Jetzt mit 141, also alles andere als wenig. Und Lando Norris ist Vierter geworden in der Quali, Dritter im Rennen. Und Piastri Siebter in der Quali und Fünfter im Rennen. Ich finde, das muss man jetzt schon mal auch festhalten, der Abstand ist tatsächlich in dieser Saison wieder deutlicher geworden. Also Piastri, haben ja viele gehofft, dass er sich vielleicht jetzt komplett stabilisiert und Norris das Leben ganz schwer macht, ja, so wie letzte Saison auch, minus dann halt die letzten 5, 6 Rennen. Aber danach sieht es nicht aus. Also Lando Norris wird seiner Position vermeintlichen als Nummer 1 auf jeden Fall gerecht und zeigt, dass er zu Recht auch, kann jetzt jeder sehen, wie er will, aber Weltmeister ist und auf jeden Fall die klare Nummer 1 aktuell bei McLaren. 9 Punkte gebe ich dementsprechend für Lando Norris für diese Leistung und 7 für Piastri. Ist natürlich auch relativ einfach erklärt. Also Nummer 1 Qualifikation. Es ist so wie immer, Piastri ist teilweise wirklich nah dran. Also gerade in Q3 auch da wieder, ne? Nur, also halbes Zehntel nur hinter Norris gewesen. Teilweise dann eben aber auch 3 Zehntel in Q2. Norris hat halt einfach diese Konsistenz einfach, ja. Und die hat er grundsätzlich, wo man dann immer mal wieder genau drauf schaut, ne? Bei ihm mit den kleinen Fehlerchen, die er dann doch irgendwann mal vermeintlich hat oder in der Vergangenheit auch hatte. Er ist ein verdammt stabiler Fahrer, konsistenter Fahrer, der sehr, sehr wenige Fehler auch macht und fast nie grobe Fehler. Und ein Faktor, warum er letztes Jahr auch Weltmeister geworden ist, ne, hat er auch viel Pech mit Defekten oder dass er mal rausgeschubst worden ist. Einen großen Fehler hat er gemacht mit, ich sag's immer wieder, ne, Kanada, aber geschenkt. Und dementsprechend, ja, also bei McLaren, es liegt auch nicht an den Fahrern. Oscar Piastri jetzt sicherlich nicht in Topform, aber ist weiterhin ein sehr, sehr guter Fahrer und ich glaube, der wird auch wieder bessere Form an den Tag legen im Verlauf der Saison. Der fängt sich auf jeden Fall, ist mental auch sehr stark. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob der noch ein, zwei Saisons dann bleibt bei McLaren oder ob es dann von seinem Management und ihm die Entscheidung dann irgendwann fällt, so ja, sein Marktwert ist ja hoch und dass man dann gut verhandelt und zu einem attraktiven anderen Team geht. Könnte mir Alpine vorstellen vielleicht oder halt was anderes, wo sich was auftut, aber ist natürlich auch schwierig. Ne? Die Top-Teams sind eigentlich gut versorgt. Dementsprechend warten wir mal ab. Und Dave, was gibst du den beiden Kameraden?
Von mir kriegen die beiden Kameraden ähnliche Punkte wie bei dir. Ich gebe Lando Norris allerdings nur 8 Punkte. Oscar Piastri sehe ich genauso wie du auf einem Niveau ebenfalls 7 von mir. Ja, beide waren, oder na, nicht beide. Lando Norris war da unterwegs, wo das Auto eigentlich hingehört, ja. Wäre Charles Leclerc im Qualifying nicht ausgeschieden, wäre er wahrscheinlich auf P5 gelandet, hinter Ferrari, hinter Mercedes. Und das ist eigentlich da, wo McLaren einfach steht im Moment, ja, noch, muss man sagen. Das ist eine Leistung, das Auto dahin zu stellen, wo es steht, aber es ist jetzt auch nicht überragend. Deswegen, ja, fand ich jetzt nichts in Richtung 9 oder 10 da überzeugend genug. Im Rennen war es im Prinzip ja genauso. Er ist halt mitgeschwommen. Er war einigermaßen nah dran, aber man hatte nie das Gefühl, dass er jetzt irgendwie angreifen könnte oder so. Er hat dann abgestaubt. Das hat er selber tatsächlich auch so gesagt nach dem Rennen. Er war ganz realistisch und sachlich, hat gesagt, ja, er nimmt das Podium mit, er freut sich drüber, aber eigentlich gehört er da nicht hin. Das ist ein glückliches Podium. Da sind andere Piloten vor ihm ausgefallen und er steht einfach nur da, weil er zur richtigen Stelle am richtigen Ort war. Auch das muss man erstmal schaffen. Aber wie gesagt, das ist nicht herausragend. Das ist halt sehr gut und sehr gut ist eben 8. Eigentlich war auch Oscar Piastri ähnlich. Er war langsamer als Norris. Ja, das stimmt. Alles, was du gesagt hast, er ist da im Moment nicht auf dem Niveau unterwegs von Lando Norris. Mag sein, dass Lando Norris da einen Weltmeister-Boost bekommen hat. Ja, dass er jetzt mit breiter Brust auftritt, selbstbewusster ist. Kann aber auch genauso sein, dass Oscar Piastri mit der neuen Fahrzeuggeneration und überhaupt den neuen Regeln noch nicht so gut klarkommt. Ja, also vielleicht ist die Wahrheit auch da irgendwo dazwischen. Vielleicht stimmt beides ein bisschen. Ich glaube aber, das ist eine Frage der Zeit. Auch Oscar Piastri wird da wieder auf dieses Niveau kommen. Er ist ja nicht weit weg. Im Qualifying war er weiter weg. Das sorgt auch für den Punktabzug bei mir tatsächlich. Aber ansonsten ist er immer noch sehr solide, sehr schnell, sehr konsistent vor allem, sehr ruhig unterwegs. Er weiß, wann er angreifen muss, er weiß, wann er verteidigen muss, er weiß aber auch, wenn es keinen Sinn macht. Charles Leclerc hat ihn, glaube ich, außen überholt, Lewis Hamilton dann ganz genauso. Aber er wusste, ja, mit den beiden kann er sowieso nicht kämpfen in diesem Rennen, deswegen hat er sich darauf keine unnötigen Scharmützel eingelassen. Also diese Rennintelligenz, die hat er natürlich immer noch. Ja, am absoluten Speed mangelt es ihm vielleicht gerade ein bisschen, aber das kommt schon wieder, da mache ich mir keine Sorgen. 8 für Norris, 7 für Piastri von mir.
Ja, was ich bei Norris halt sehr stark fand, ist, dass er halt durch den Undercut dann auch am Ende bei Runde, ich glaube, es war irgendwann um Runde 40 rum, dann war er dann recht nah dran an Antonelli und ist dann
35.
Auch dran geblieben.
35 war es.
Und dann war er dann aber die nächsten 15 Runden dann wirklich dran, bis er dann tatsächlich irgendwann die Segel streichen musste, so ab Runde 58, 59 hat er abreißen lassen müssen, da hat es dann einfach nicht mehr gereicht. Aber zu noch die kurze Erklärung und dann sind wir bei Ferrari, 190 Punkte haben die auf der Habenseite. Leclerc 10. in der Quali, hat da in Q3 dann sein Auto weggeschmissen, deswegen eben ja faktisch dort dann Letzter geworden, was Platz 10 gleich kommt. 15. da im Rennen war eigentlich in ganz guter Position, ganz solide Recovery und dann hat das Auto Nein gesagt und Lewis Hamilton, der oder einer der Stars auf jeden Fall am Wochenende, wahrscheinlich der Star auf jeden Fall, Hamilton 2. in der Quali, war nicht weit weg von Russell, was die Pole anging und dann das Rennen mit einem meisterhaften Vorstellung dann gewonnen und dementsprechend gebe ich Lewis Hamilton natürlich dann jetzt die 10 von 10. Er ist wieder zurück, ja, hat diese absolute Killer-Mentalität auch gezeigt, wie wir es auch früher von Schumacher gekannt haben, ja, also hier, das ist unsere Strategie, sehr aggressiv, in dem Fall 3 Stop und jetzt musst du aber auch abliefern, jeden Stint perfekt machen und er hat es einfach gemacht, eine schnellste Runde nach der anderen, Reifen top gemischt, alles 100% und hat einfach gesessen. Und diese 100%, die oder an die kommt Charles Leclerc tatsächlich in letzter Zeit zu selten ran, deswegen nur 7 Punkte. Reine Pace ist da, haben wir auch in der Analyse gesagt, ich bin der Meinung, von der Geschwindigkeit her ist der Hamilton in den allermeisten Fällen ebenbürtig und in einigen natürlich dann auch überlegen, je nach Strecke natürlich und je nachdem, wer mit dem Setup besser zurechtkommt. Aber, und das ist der springende Punkt, da muss er nochmal eine Schippe drauflegen, was die Fehleranfälligkeit angeht und so diese Drucksituation Ich kann mir vorstellen, dass er momentan generell auch mit dem Auto nicht ganz so gut zurechtkommt. Das ist nicht immer ganz so einfach von außen einzuschätzen und das gebe ich ihm auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz, er darf sich keine Fehler leisten. Dieses Mal eben in der Quali im Rennen kann man ihm keinen Vorwurf machen, da hat er das Maximum rausgeholt, aber er hätte auch viel, viel besser dastehen können. Und Teamchef Fred Vasseur hat auch ganz klar nach dem Rennen gesagt, natürlich zugunsten von Leclerc gemeint, aber man kann es auch dann andersrum als Kritik sehen, der hätte um die Pole mitfahren können. Ne? Also von der Geschwindigkeit hätte es gereicht. Dementsprechend
hätte man da
auch wieder Glas voll oder Glas halb leer. Schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Ich traue Leclerc auf jeden Fall zu. Hamilton hat es auf jeden Fall optimal gemacht und dann schaue ich mal. Ich glaube, du siehst das ähnlich.
Ich sehe es ganz genauso. Auch von mir kriegt Charles Leclerc 7 Punkte. Lewis Hamilton natürlich die 10. Da führt gar nichts dran vorbei an diesem Wochenende. Auch da war es nur ein Hauch im Qualifying, ja, hinter George Russell. Ich glaube auch 63, 64 ja. Tausendstel oder so. Also ein Hauch von nichts. Und das in einem Auto, das bis dahin zumindest als, eigentlich unterlegen galt. Ja. Aber ich glaube, das Barcelona-Wochenende, das hat schon gezeigt, Ferrari ist dran, Ferrari ist dabei, die neuen Teile bringen, was sie bringen sollen und ich glaube, die Autos nehmen sich jetzt nicht mehr so viel tatsächlich, aber wirklich, ja, im Rennen dann absolute Sahnevorstellung von Lewis Hamilton. Juan Pablo Montoya war Co-Experte bei Sky UK und der hat nach dem Qualifying schon gesagt, Lewis Hamilton ist so ein Fahrer, wenn der ein bisschen Blut riecht, ja, dann ist er wie ein Hai und lässt dann überhaupt nicht mehr los und lässt sich dann noch den Sieg nicht mehr nehmen und so war es dann. Ja. Also er hat gerochen, der Sieg ist möglich, der Sieg ist drin, hat alles gegeben und wirklich, ja, schon ziemlich alle in Grund und Boden gefahren. Ja. Du hast es ja auch schon mehrfach gesagt, Datenanalysen geben das ja her. VSC kam zwar zum richtigen Zeitpunkt für Lewis Hamilton, aber alle sind sich einig und die Daten untermauern das, auch ohne das VSC hätte er sehr wahrscheinlich gewonnen. Klar, man muss dann halt überholen, da weiß man immer nicht so ganz, wie schnell kommt ein Pilot dann an einem anderen vorbei, aber das Delta im letzten Stint waren, glaube ich, von Hamilton zu George Russell, korrigiere mich gerne, aber ich glaube um die 8/10, das ist schon eine ganze Menge Holz, er wäre dann sehr schnell dran gewesen. Ja. Auch da haben die Daten, glaube ich, ausgespuckt, dass er in Runde 55 oder so dran gewesen wäre an George Russell und dann mit Boost-Modus an und Overtake-Mode hätte es schon gereicht. Sind wir uns, glaube ich, einig. Ne? Gibt es nichts dran zu rütteln? Charles Leclerc, du hast schon gesagt, die Fehlerquote muss er unbedingt runterfahren im Qualifying. Das war ein Fehler, es sah teils aus erstmal, aber mittlerweile hat Charles Leclerc auch selber zugegeben, es war ein Fahrfehler, den nimmt auch seine Kappe. Das Heck ist ihm halt weggerutscht und er hat das Auto abgefangen zunächst, ist dann aber voll auf dem Pinsel geblieben und dann hat das Heck gesagt, nee, ich bin so aber nicht hier.
Ne? Physik funktioniert anders, hat das
Heck gesagt. Ganz genau, und dann hat das halt wirklich endgültig verloren, das war wirklich sehr unnötig. Wäre er da aus der meinetwegen zweiten Startreihe gestartet, das wäre absolut möglich gewesen, mit Sicherheit, wenn nicht sogar mehr, ja, dann wäre auch sein Rennen anders verlaufen. Schwierige Phase, ja, also generell die Ergebnisse sind im Moment nicht gut für Charles Leclerc, der Teamkollege ist oben auf, er probiert jetzt eben auch mit anderen Bremssystemen rum, auch da haben wir eine schöne Folge zugemacht. Er muss da wirklich einen Weg rausfinden aus diesem Labyrinth im Moment, das kann er auf jeden Fall schaffen. Ne? Charles Leclerc ist einer der besten Piloten in der Formel 1, da sind wir uns auch einig. Aber er muss die Wende schnell hinkriegen. Er hat jetzt ein siegfähiges Auto und er muss mit Lewis Hamilton auf einem Niveau sein. Das ist auch sein eigener Anspruch. Auch das hat er gesagt. Lewis zeigt, was das Auto kann. Da muss ich mithalten. Das ist jetzt die Zielvorgabe. Mal gucken, ob er es in Österreich hinkriegt. Traditionell eine gute Strecke für Ferrari, traditionell auch eine gute Strecke für Charles Leclerc. Vielleicht schafft er da ja mal ein Comeback.
Ja, und jetzt kommen wir zum krönenden Abschluss. Mercedes 262 Punkte auf dem Konto, George Russell Pole Position und dann Zweiter im Rennen. Auch tatsächlich ein bisschen glücklich, ja, wenn Antonelli nicht ausgefallen wäre. Und Antonelli Dritter in der Quali und 16. im Rennen dann offiziell. Ja, also, was können wir sagen? Erstmal die Punkte. 9 Punkte gebe ich tatsächlich an Antonelli und nur 8 an Russell. So, und das wird jetzt wahrscheinlich auch bei euch kontrovers aufgenommen werden. Kann man sicherlich auch anders sehen. Gebe ich euch auch ein, falls ihr es anders sehen solltet. Ich erkläre es natürlich, warum ich das so sehe. Natürlich erstmal George Russell bis einschließlich Samstag alles richtig gemacht. Ne? War der dominante Fahrer bei Mercedes tatsächlich und hat die Pole Position geholt. Mehr kann man aus seiner Sicht nicht machen. Dann aber im Rennen eigentlich auch erstmal, ne? Start nicht verbockt, erster geblieben, erster Stint dann auch souverän kleines Polster rausgefahren. Was ich bemerkenswert fand, ist, dass als er dann in die, also er ist ja auf Mediums unterwegs gewesen, bei Hamilton war ja klar mit den Softs, dass er dann als erster in die Box muss. Aber was ich dann ein bisschen überraschend fand, und da verstehe ich Mercedes ehrlich gesagt nicht so ganz, und das war auch an anderer Ecke dann nochmal der Fall in dem Rennen. Warum holt man Russell 2, 3 Runden nach Hamilton rein? Und ganz offensichtlich, wenn er auf Mediums ist, sagt ihm anscheinend nicht vorher klar, dass das geplant ist. Er hat nämlich dann gefunkt, so, ja, ihr hättet mir doch Bescheid geben können, ihr hättet mir mich vorwarnen können, ich hätte viel mehr Pace gehabt. Und das wäre ja wahrscheinlich auch so eine der Geschichten, wo er sich im Nachhinein noch doppelt geärgert hätte, wenn Antonelli dann am Ende noch vor ihm ins Ziel gekommen wäre. Weil auch gerade in der Situation hat er es ja auch mit Antonelli im Hinterkopf gesagt, vor allem, ja. Also das, er hat gemanagt, hat er gesagt, ne? Hat damit dem längeren Stint gerechnet, und das ist natürlich dann Quatsch, wenn man ihn dann reinholt. Also man muss ihm dann auch schon die Gelegenheit geben, das Maximum rauszuholen. Und da ist die eigentlich immer sehr gute Kommunikation bei Mercedes irgendwie nicht da gewesen. Die sind normalerweise eher so ein Paradebeispiel für strategisch blitzsauberes Team, hat da nicht so ganz funktioniert, und an späterer Stelle dann eben auch, als dann Antonelli aufgeholt hat und auf jeden Fall mehr Speed hatte. Ich glaube, der war pro Runde im Schnitt 0,25 Sekunden schneller eigentlich als Russell. Und da hätte man jetzt auch sagen können, naja, lass mal ihn durch. Klassiker, kann er auf Hamilton aufholen, dann macht das und versucht ihn zu kassieren. Wenn nicht, dann wird wieder zurückgetauscht. Aber man ist halt jetzt auch in einer heißen Phase, wo es bei beiden jetzt schon direkt im teaminternen Kampf um die Weltmeisterschaft geht. Und da wollte man, was man auch irgendwo verstehen kann, dann gar nicht eingreifen. Er hat aber dann doch irgendwie eingegriffen, indem man gesagt hat, so, ja, Kimi, mach mal jetzt nicht ganz großen Druck, ne? So ein bisschen verklausuliert hat man es dann an der Boxen, am Boxenfunk dann gesagt, wir fahren gegen Norris, ja, und hat ihm damit klargemacht, jetzt wird man nicht attackiert gegen den Russell, was er auch dann zwischenzeitlich dann nicht gemacht hat. Er hat es ja erst versucht, dann ist er zurückgepfiffen worden, dann sind sie da sozusagen im Formationsflug unterwegs gewesen, Russell konnte sich ein bisschen entspannen. Und dann aber, als hat man auch direkt gesehen, als Norris dann nicht mehr mithalten konnte und alle in der Box waren, also so die letzten, glaube es waren die letzten 10 Runden ungefähr, genau, mhm. Da hat dann Antonelli sofort Nägel mit Köpfen gemacht, hat dann gemerkt, so okay, da hinten ist keine Gefahr mehr, jetzt Vollgas nach vorne, hat sich dann den Russell auch direkt geschnappt. War auch ein wunderschönes Manöver über mehrere Kurven, aber auch wirklich richtig super vorbereitet. Als ob der jetzt schon 10 Jahre in der Formel 1 ist, er hat gewusst, ich gehe jetzt an Kurve 1 an Russell vorbei, dann kommen in den nächsten 2, 3 Kurvenkombinationen oder Kurven kommt dann der Konter, und der hat das alles vorausgedacht und sich genau so positioniert, dass der Russell nichts machen konnte. Und der ist ja auch mit allen Wassern gewaschen. Also Antonelli ist nicht einfach so gut, weil Russell so schlecht ist. Russell ist ein super Fahrer, ist auch ein sehr schneller Fahrer, aber ein Antonelli ist einfach galaktisches Talent, ja. Und ihr könnt mich in 10 Jahren lügen strafen, wenn es nicht so kommt, aber der wird einer der kommenden Legenden in der Formel 1, ja. Wenn der gesund und fit bleibt und in einem Auto sitzt, das um die WM fahren kann, dann wird der immer Podium oder Sieg anvisieren und auch zurecht. Und das macht einfach Spaß, dem Jungen zuzuschauen. Dementsprechend, lange Rede, Schwall, das ist meine Meinung, 8 für Russell und dementsprechend eben 9 für Antonelli, weil er wieder mal im Rennen gezeigt hat, dass er der Schnellere ist im Vergleich zu Russell.
Sehr, sehr guter Punkt. Im Rennen ja, im Qualifying nein. Ja. Deswegen
Russell ist aber auch ein sehr starker Qualifier, traditionell ja, immer schon gewesen. Ja.
Ist so. Meine Punktverteilung sieht dementsprechend folgendermaßen aus. Ich gebe sowohl George Russell als auch Kimi Antonelli 8 Punkte jeweils. Beide haben kein perfektes Wochenende hingelegt. Beide hatten ihre Stärken und Schwächen. Wie gesagt, im Qualifying war Antonelli nur Dritter. Ja. Der Abstand war auch einigermaßen. Du kannst es gerne mal nachschauen. Ich glaube, es waren 2, 3 Zentimeter, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also schon eine Ecke. War auf jeden Fall eine Top-Runde von George Russell wieder, wie wir es von ihm gewohnt sind.
13 in Q3, ja.
Siehste. Und er hat sich wieder angeschickt, der gute George Russell, endlich mal ein lupenreines Wochenende hinzulegen, wie er das jetzt braucht, auch für sich, ja. Auch der erste Stint war super, und du hast schon ausgeführt, strategische Fehlentscheidung wäre jetzt vielleicht zu hart, aber eine fragwürdige Entscheidung, ihn da reinzuholen. Ja. Man hat sich von Lewis Hamilton da einfach eine andere Strategie aufzwingen lassen. Eigentlich wollte Mercedes offensichtlich ganz klar auf zwei Stops fahren. Deswegen hat George Russell auch Reifen gespart und ist dabei aber weggezogen, wohlgemerkt. Ja? Und hätte noch viel, viel länger fahren können tatsächlich. So oder so, man hätte früher oder später eh auf Hard wechseln müssen. Und da hatte Russell dann seine Probleme. Ja? Ob das am Setup lag, keine Ahnung. Ob es vielleicht an seinem Fahrstil lag, schwer zu sagen. Auf jeden Fall, er ist dann zwei Stints auf harten Reifen gefahren und in diesen beiden Stints hat er dann eine Menge Zeit verloren. Deswegen, wie gesagt, 8 Punkte von mir, das war keine perfekte Vorstellung. Bis dahin schon, aber also bis zum ersten Boxenstopp war es eigentlich auf 10 von 10 Kurs von mir aus gesehen. Ja. Danach aber wirklich Defizite auf den harten Reifen. Kann passieren, muss man analysieren und gucken, was man da besser machen kann in Zukunft.
Darf ich kurz einhaken?
Ja, ja.
Bevor ich es vergesse. Ich bringe immer wieder ins Spiel, Peter Winsor, einer der profiliertesten Formel-1-Journalisten überhaupt, hat also englischsprachig, hat auch einen eigenen Kanal, lohnt sich auf jeden Fall, dem zuzuhören, abonniert ihn, wenn ihr des Englischen mächtig seid. Ja. Der hat gesagt, tatsächlich in einem anderen Podcast, aber auch wahrscheinlich bei sich, aber auch, der Fahrstil von Antonelli versus der von Russell, es ist ja immer so ein Unterschiede, die dann teilweise Vorteile und teilweise Nachteile haben. Er hat gesagt, auf jeden Fall, in Barcelona hat es den Unterschied gemacht, dass Antonelli eigentlich einen etwas reifenschonenderen, zumindest auf solchen Strecken, grundsätzlichen Fahrstil hat und dass Russell das so ein bisschen gekillt hat. Und das kann schon auch stark dazu beigetragen haben. Also das wollte ich jetzt nur mal eingeschmissen haben, weil es gerade so gut gepasst hat. Und ja.
Das kann gut sein, ja. Aber da hat George Russell jetzt auch alle Daten und kann sich das sehr aus der Nähe anschauen, was der Antonelli da anders macht. Seine Aufgabe als Formel-1-Pilot ist, adaptieren. Ja. Er muss es dann sofort lernen, sich abschauen und genauso umsetzen. Niemand hat jemals ausgelernt, ja, also deswegen kann es sein, dass er es hinkriegt. Das traue ich ihm absolut zu. Der Russell ist so ein sehr, sehr analytischer Typ. Gucken wir mal, lassen wir uns mal überraschen. Kommen wir nochmal kurz zu Antonelli. Da, wie gesagt, keine volle Punktzahl. Unter anderem, weil er nur Dritter geworden ist im Qualifying. Die Position ist da weniger schlimm als der Abstand zu Russell. Also 3/10 finde ich schon allerhand. Und was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, die Track Limits, ja, auch die waren nämlich maßgeblich für die Funksprüche verantwortlich, die du vorhin angesprochen hast. Man wollte vermeiden, dass Antonelli zu viel Risiko geht und dabei nochmal über die weißen Linien hinausfährt und eine Strafe kriegt. Er hat übrigens im Nachhinein noch eine Strafe bekommen. Eigentlich war er ja mit einer schwarz-weißen Flagge dann unterwegs. Also das heißt, letzte Warnung, bei noch einem Verstoß gibt es dann die Strafe. Man hat aber, und die Rennleitung hat es nicht gesehen, ich glaube McLaren hat da gepetzt, im ersten Renndrittel hat er nämlich Norris schon mal diesen Fehler gemacht. Man hat es dann im Nachhinein untersucht und tatsächlich war er auch da schon drüber. Somit hatte Antonelli dann insgesamt 4 Verstöße gegen die Track Limits und hat eine Strafe bekommen. Hat natürlich dann nichts mehr ausgemacht, er ist ja ohnehin ausgeschieden. Man hat auch er wurde aber gewertet, das ist glaube ich der entscheidende Unterschied. Ja. Er ist zwar ausgerollt, ist aber in der Wertung noch mit drin, mit keine Ahnung, 5, 6, 7 Runden Rückstand dann. Und auf diesen Rückstand dann nochmal, ich glaube, 5 Sekunden drauf bekommen. Also am Ende des Tages völlig Banane. Aber diese Fehlerchen, ja, die sich da gehäuft haben, die führen bei mir eben dazu, dass auch er nur 8 Punkte kriegt. Dass er natürlich dann in den entscheidenden Stints hinten raus schneller war als Russell und ihn dann auch wirklich gut überholt hat. Super Leistung, ja. Also fantastisch. Das macht unheimlich Spaß, dem Jungen zuzuschauen. Er vollbringt er gerade wirklich sehr, sehr Großes. Ich hoffe, dieser Grand Prix in Barcelona, dieser Ausfall wirft ihm nicht zu sehr zurück mental. Ich glaube aber, Toto Wolff wird da alles dafür tun, dass auch Antonelli dann zum nächsten Rennen in Österreich wieder mental wiederhergestellt ist und im vollen Können da das Rennen in Angriff nehmen kann. Auf jeden Fall. Im Vollbesitz seiner Kräfte. Sehr schön. Ja, ja, ganz genau. Deswegen kleine Delle auf jeden Fall bisher auf dieser makellosen Saison von Antonelli, aber die wird nicht allzu sehr ins Gewicht fallen, glaube ich. Uns steht da hoffentlich ein riesiger Fight bevor, mindestens mit Lewis Hamilton, im Idealfall auch noch mit seinem Teamkollegen. Vielleicht mischen dann noch die McLarens noch mit Charles Leclerc. Ha, ich freue mich ungemein und auch Max Verstappen, der Kollege hier. Der ist immer gut unterwegs in Österreich.
Heimrennen steht an, ne?
Für Red Bull jetzt, Heimrennen für Red Bull. Ich erhoffe mir Großes.
Ja, und vor allem bei Red Bull eine Strecke ist, auf der wir eigentlich, Red Bull sage ich schon, der Red Bull Ring natürlich, eine Strecke ist, auf der Überholen sehr, sehr zahlreich möglich ist. Also das wird super, super spannend. Ein bisschen müssen wir warten. Lass uns gerne ein Abo da, denn wir haben in der Zwischenzeit auf jeden Fall noch die ein oder andere Analyse zur Situation bei den verschiedenen Teams. Es ist ja sehr, sehr spannend jetzt. Wie geht's bei Ferrari weiter? Wie geht's bei Red Bull weiter? Wie geht's bei McLaren und Mercedes weiter? Also es ist wirklich an allen Ecken. Die Saison nimmt richtig, richtig Fahrt auf und dementsprechend, wenn ihr ein Abo da lasst, helft ihr uns nicht nur einfach weiter zu wachsen und dass mehr Leute zuschauen können, sondern wir euch auch mehr Content bringen können. Und in dem Sinn sehen wir uns entweder in einem der nächsten Videos oder hoffentlich in den Kommentaren.
So machen wir das. Ahoi.